FreundInnen da draußen, heute reden wir mit einem sehr komischen Akzent die ganze Zeit. Wie findest du das?
Das finde ich sehr gut. Das war eine Mischung aus Französisch und Sächsisch. Salut, sag ich dazu.
Ich finde das immer sehr schön, wenn Nicht-MuttersprachlerInnen Deutsch lernen, aber halt in so einem breiten Dialekt, weil die halt irgendwo ganz in Bayern oder ganz in Sachsen oder auch ganz in Norddeutschland das lernen und natürlich gar nicht wissen, dass es nicht das Hochdeutsche ist. Das klingt immer außerordentlich schön. Wir begrüßen euch da draußen zu dieser ganz besonderen Folge. Warum sie besonders ist, wissen wir selber noch nicht, aber sie wird bestimmt toll. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl. Heute ist der 25.07., Dienstag, glaube ich, ne? 1957, wir sitzen bei dir im Keller gemeinsam. Ich habe mir ein Mischgetränk gemacht aus Whisky und Mischmasch. Ich kann es nicht weiterempfehlen.
Wir wissen nicht warum. Vielleicht ist der Whisky nicht so dolle, vielleicht ist die Kombination schlecht, vielleicht ist das Verhältnis schlecht.
Kann alles möglich sein.
Ja.
Aber es ist nun jetzt auch nicht so ein gängiges Kultgetränk, was sich flächendeckend durchgesetzt hat.
Whisky Mischmasch. Kein Whisky-Spezi, muss man sagen. Du wirst dem auf den Grund gehen, aber ohne Ergebnis.
Ich gehe dem Glas dennoch auf den Grund. Das ist mein Ziel. Lieber Benni, wie geht es dir in den großen Ferien?
Die großen Ferien sind angebrochen, vor einer Woche die großen Schulferien. Mir geht es recht gut. Ich mäandere zwischen Ferienfeeling und Arbeitsknechtschaft hin und her. Denn meine Familie ist ja jetzt schon eine Weile, habe ich glaube ich schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, weiß ich nicht. Die ist jetzt schon eine Weile in den Ferien und verbreitet diese Ferienstimmung und ich werde da so immer mal so mitgerissen für einen halben Tag oder ein Wochenende.
Und dann musst du wieder knechten.
Und dann muss ich wieder geknechtet werden. Was auch nicht schlimm ist, macht auch Spaß, aber es ist zurzeit auch ziemlich viel. Heute ist meine Familie nun schon vorab in den Urlaub vorgefahren und ich werde nachfahren.
Du wirst dein Nachfahren nachfahren.
Ich werde mein Nachfahren nachfahren. Und zwar ist das auch der Grund, warum wir heute bereits diese Folge produzieren, obwohl ja gerade erst die letzte erschienen ist. Und dann, lieber Tim, ist es möglicherweise bis wahrscheinlich so, dass 2 Wochen darauf keine reguläre Folge erscheint.
Das können wir doch am Ende alles besprechen.
Können wir aber auch jetzt schon sagen, da kann man sich schon mal drauf einstellen und die Folge noch ein bisschen mehr genießen. Also es geht mir ganz gut, und ich muss jetzt noch bis Freitag durcharbeiten, dann habe ich 3 Wochen frei.
Das ist nicht schlecht.
3 Wochen.
3 Wochen Uhr, also nicht arbeiten müssen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Wahrscheinlich bevor ich richtig angefangen habe zu arbeiten und das war 2012.
Ja, 3 Wochen ist krass. Man nimmt sich dann natürlich einen großen Teil des restlichen Jahres weg mit sowas.
Ja.
Aber wenn nun mal die Familie 6 Wochen hat, dann will man
klar, super nachvollziehbar
dabei sein.
So viel es geht.
Ja, also sind wir heute ein bisschen in Vorproduktion.
Ich habe gelernt, dass Deutschland, was die Länge der großen Sommerferien angeht, so im Europavergleich eher kurz ist. Dass es einige andere Länder gibt, da gibt es 8, 10 und 12 Wochen.
Ja, vor allem Südeuropa, weil das ja
zu heiß ist.
Jetzt erst recht, muss man sagen.
Jetzt erst recht, ja.
95 Grad Celsius in Griechenland, Rhodos brennt, Italien wechselt zwischen Sahara-Hitze und Hagelkörnern groß wie Gehirne von ausgewachsenen Schimpansen.
Ja, das ist immer die Referenzgröße, die genannt wird, wenn ich das in der Tagesschau sehe. Ausgewachsene Schimpansengehirne. Hat ja auch jeder eine direkte Vorstellung davon.
Groß von. Ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch.
Nee, wahrscheinlich ist es nicht unrealistisch, wäre trotzdem eine seltsame. Das ist wie, als ich doch mal diese eine Nachricht vorgelesen habe, dass irgendwie ein Meteorit eingeschlagen ist in der Größe einer halben Giraffe. Man hat so eine ungefähre Vorstellung. Ungefähr, aber man stolpert doch ein bisschen über den Vergleichswert. Also ich jedenfalls.
Wie geht's dir denn in diesen Sommerferien, die du nicht hast?
Ja, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Es ist gerade Fußball-WM in Neuseeland und Australien. Ich bin da so gut dabei, wie es geht. Es ist gar nicht so einfach, weil die Spiele alle so zwischen deutscher Zeit 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags angepfiffen werden und auch ich keine Ferien habe. Das ist gar nicht mal so einfach. Heute habe ich aber Homeoffice gehabt. beziehungsweise mobiles Arbeiten, wie es bei uns heißt. Da habe ich immerhin zwei Spiele gucken können. Darf man das erzählen? Ja, ich kann ja, ich habe ja
nebenbei.
Ja, natürlich nebenbei. Ja, ich habe natürlich meinen Laptop währenddessen auf dem Schoß gehabt. Und
obwohl denn der Stream drauf liegt.
Nein, nein, ich saß vor dem Fernseher. Ich saß schon vor dem Fernseher. Deutschland ist sehr gut ins Turnier gestartet mit einem sehr überzeugenden 6:0-Sieg. Und den habe ich zumindest größtenteils gesehen bei der Arbeit, weil mir nämlich, mir ist eingefallen, wenn man das im Livestream guckt, kann man den ja pausieren. Ja. Und ich kann nun durchaus nicht immer genau dann, wenn das nun gerade läuft, das gucken. Aber es gibt durchaus Zeiten des stillen vor sich hin Arbeitens. Da kann so etwas nebenbei laufen, ohne dass einen das groß ablenkt. Und dann kann ich das pausieren, darf halt in der Zeit die Nachrichtenlage nicht checken. Und dann gucke ich das manchmal so eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden später.
Ja.
Und das ist sehr schön. Das ist eine gute Idee gewesen, die ich da hatte.
Du hast letzte Woche gesagt, dass ich die Frauen-WM jetzt genauso verfolge wie das Männerfußball, nämlich gar nicht, gleichermaßen die gleich behandle, dass du gesagt, naja, du verfolgst doch schon den Männerfußball. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich das gar nicht aktiv mache. Ich buddel nicht nach Fußball-News, sondern sie kommen zu mir und ich nehme sie an. Und aufgrund der massiv verstärkten Berichterstattung über Frauenfußball, das ist ja wirklich so angezogen, weiß ich jetzt auch solche Rand, kriege ich jetzt auch solche Randfacts mit, genauso im gleichen Maße. Ich weiß jetzt, dass in Marokko krass investiert wurde in den Frauenfußball, weil da was aufgebaut werden soll, und jetzt habt ihr so einen kleinen Artikel darüber gelesen, und es kommen so Snippets immer zu mir hingeflogen, die so wenig auf sportlicher Ebene sind. Ich weiß auch beim Männerfußball nicht mehr, wer da wirklich spielt und wer wie gut ist und auf welcher Position er spielt, sondern eher so das Metagame.
Das Drumherum.
Genau, Investition und Folklore und Fantum und Wirtschaftsaspekte und Verbandsaspekte und so. Halt, was man so in den Nachrichten mitkriegt. Und daran sehe ich doch, was das für einen enormen Schub bekommen hat.
Ja.
In den letzten 10 Jahren.
Ja, wahrscheinlich kannst du sogar noch ein bisschen kürzer ansetzen, die Zeit, weil das ja nun wirklich sich exponentiell gesteigert hat. Und ich glaube, dass insbesondere die EM letztes Jahr, letztes Jahr, die sind doch immer im ungeraden Jahr. Warum war letztes Jahr wegen Corona verschoben? Keine Ahnung.
Es gab doch mal diese, wurde nicht auch eine normale Männer WM?
Normale. Irgendwas.
Es gab doch diese, wo sie doch die alten Drucke hatten.
Ja,
wo sie
genau.
Dann im Jahr noch, später.
Genau,
das war. Aber das weiß ich alles schon nicht mehr, weil ich weiß nicht mal, ob das eine Männer- oder eine Frauen-WM war. Oder EM, keine Ahnung.
Ich glaube, es war eine EM.
Rekapitulier mal die letzten Männerturniere.
Katar.
War letztes Jahr.
Letztes Jahr.
22.
Planmäßig.
Das war nicht, dann war 20.
Also im Winter, aber ja.
Eine EM.
Ja.
Das war die EM, in der Italien Europameister geworden ist. Und die war 2021.
Ja.
Dann.
Ja.
Richtig. Das war das Turnier, von dem ich meine, wo immer noch EM 2020.
Aber dann ist das doch komisch, dass es letztes Jahr eine Frauen-EM gab.
Gab es die denn?
Ja.
Gleichzeitig mit Katar? Ja, stimmt, mit Katar.
Das war doch irgendwie,
aber davor, das war doch irgendwie noch mit den, wo die Einschaltquoten verglichen wurden.
Ja, genau.
Und dass
die
Frauenspiele viel mehr Einschaltquoten hatten als die Katar-Spiele.
Genau. Das meistgeschaute, also in Deutschland meistgeschaute Sportereignis letztes Jahr war das EM-Finale Deutschland gegen England. Aber ich verstehe gerade nicht im Nachhinein, ist ja auch egal.
Muss gegen Corona auch gewesen sein.
Aber wenn die EM der Männer von 20 auf 21 geschoben wurde, war es ja 21 offensichtlich möglich. Oder mussten die Frauen den Männern weichen, dass nicht parallel Männer- und Frauen-EM ist.
Vielleicht.
Das wäre ja verrückt. Naja, jedenfalls kann ich eine Sache aufgreifen von vor sehr vielen Folgen.
Sorry.
Da habe ich über Panini-Bilder sammeln geschrieben. Und die aktuelle Frauen-WM habe ich als Anlass genommen, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen, diesen Ritt in die Vergangenheit nochmal anzutreten.
Mhm.
Und ich habe das aber halt gemacht wie ein Mensch, der Geld verdient und nicht wie ein Junge, der Taschengeld bekommt. Ich habe einfach online ich muss anders anfangen. Ich bin zu verschiedenen Läden gegangen und habe geguckt, ob ich das da kaufen kann. Das waren wirklich ganz verschiedene Varianten. Das waren Zeitschriftenläden, das war bei Edeka, das war bei Müller, Das war in verschiedenen Tankstellen, weil ich irgendwie so den Gedanken oder die Erinnerung habe, dass es manchmal so an Tankstellenschaltern vorne diese Dinger gab, wo du die einzelnen Packungen rausnehmen konntest. Lotto, Toto-Läden und Tankstellen. Genau. Nirgendwo gab es das. Nirgendwo. Ich war in 6 verschiedenen Läden ungefähr drin und nirgendwo, auch in 2 Tankstellen.
Hatten die auch keine anderen vergleichbaren?
Nein, hatten sie nicht. Zumindest nicht so, dass ich sie gefunden hätte. Meine Frau hat vor 2 Tagen bei der Arbeit in Altona in Zeitschriftenladen gefragt. Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Hast du nicht gefragt?
Natürlich habe ich nicht gefragt.
Bei Müller gibt es so ein Display mit ganz vielen
Stickern. Ja, da war aber auch nichts drin. Da standen wir vor. und was soll ich sagen? Antwort: Eis ausverkauft.
Fragst du nie in Läden nach irgendwas?
Nein.
Das ist so, aber was machst du denn? Ich habe so häufig die Situation, dass ich darauf angewiesen bin zu fragen.
Ich nicht.
Weil es sonst entweder zu viel Zeit kostet oder ich es einfach nicht finde.
Ja, dann lasse ich es. Wenn ich es nicht finde, lasse ich. Was ich manchmal gemacht habe im Supermarkt, ist meine Frau angerufen und gefragt, ob sie mir sagen kann, wo das ist. Und falls es nicht da ist, wo sie das ist, dann gibt es das halt nicht.
Okay.
Genau, also Ausverkauf, Riesenhype, du hast es gerade schon gesagt, der schlägt sich auch da nieder. Also habe ich, weil ich es nirgendwo gefunden habe, es online bestellt im Panini-Shop und nicht nur das Heft, sondern auch gleich ein, du nennst es Display, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig das Wort.
Doch, aber weil die darauf displayed werden, das ist sozusagen das, was du hinstellst. Das ist der Begriff für all diese Sachen, auch an Tankstellen, wenn du irgendwie so ein Karatzer-Display hast, wo die ganzen, so eine Packung, die ist zu, machst du außen die alle drin.
Ja, ich glaube nicht, das stimmt.
Ich komme aus der Branche, ja.
Jedenfalls waren da 100 Packungen drin. Eine Packung kostet 1 Euro, macht die Mathematik selbst. Und das hat mir und meiner Frau schöne Abende gebracht in den letzten Tagen. Nicht sehr viele, weil sie waren nicht zu bremsen oder kaum zu bremsen beim Aufmachen. Da hat sie sich immer solche Ziele gesetzt beim Packung aufreißen. So, ich will jetzt noch eine deutsche haben oder ich will jetzt auf jeden Fall, ich mache jetzt so lange weiter, bis ich Merle Frohms habe, weil sie Merle Frohms-Fan ist und so Torhüterin. Und ja, dann hatten wir insgesamt nach kürzester Zeit 75 Packungen geöffnet und ich erinnere noch von früher, wie ich das immer gemacht habe und so habe ich das jetzt auch meiner Frau beigebracht, weil sie keine tiefergehenden Panini-Erfahrungen hat. Also abhängig davon, wie viele Nummern es gibt, in dem Fall sind es 580 Bilder, die es gibt.
Super viele.
Super viele.
Früher war immer so normal bis 300, 280.
Genau, aber bei Weltmeisterschaften auch der Männer kam das auch schon früher mal vor, dass da einfach bei jede Mannschaft dann, keine Ahnung, 22 Bilder oder so.
Dann muss doch das Maskottchen seinen Glitzersticker haben.
Genau. Und das heißt, man sortiert die erstmal vor. Das heißt, alle Zehner, alle Hunderter, alle 200, alle 300, 400,
500. So habe ich zählen gelernt übrigens und sortieren und zahlen.
Mit Panini.
Ja, wirklich.
Cool. Genau. Und dann nochmal innerhalb der Hunderter-Schritte richtig sortieren. Und dann packt man die alle auf einen großen Stapel und dann blättert man durch und
ja, genau.
Man klebt die in
ein. So macht man das aber eigentlich nur, wenn man viele hat oder am Anfang. Denn später hast du dann, wenn du irgendwie eine Tüte oder so bekommst, hast du die oder zwei, hast du die
natürlich
nicht mehr sortiert, sondern nur, wenn du einen Schwung hattest.
Ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich habe jetzt nicht mehr nur eine Tüte.
Ja, das ist ein Fehler, sag ich
dir. Nein, das ist gar kein Fehler.
Hättest das für deine Frau rationieren müssen. So wie früher das mein Vater gemacht hat. Der hatte auch so einen dicken Stapel im Schrank und hin und wieder haben wir dann ein Tütchen bekommen. Mhm. Oder zwei. Das war geil. Hat man sich so oft gefreut.
Ja, ich bin aber kein Kind mehr. Ich möchte mich nicht auf die einzelnen Tütchen freuen. Ich möchte mich auf den ganzen Prozess freuen.
Ja, aber du hast du den Prozess nur an einem Stück auf einmal, anstatt dass du ihn verteilt
hast. Waren schon 3 Abende. Weißt du, wie viele Bilder das sind?
Ja, aber dann bist du in so einem, naja.
505 Bilder. Aber wir haben sie auch immer noch nicht alle eingeklebt, weil ich habe 2 Sachen festgestellt. Erstens, was ich nie gedacht hätte, ich bin sehr viel penibler und genauer beim Einkleben dieser Bilder als meine Frau. Was irgendwie kontraintuitiv ist, weil mir sonst solche Sachen eher egal sind und sie da eher die ordentlichere, organisiertere ist. Aber bei ihr ist es, ach, ist schief, na egal. Nächster.
Und aber ihr habt ein gemeinsames Album.
Ja, ja, klar. Sie hat dann zwischendurch, als ich dann doch ein paar Mal meine Augenbraue gehoben habe, mir vorgeschlagen, ob sie sich ein eigenes holen soll oder ob sie mir eins holen soll, damit ich nochmal von vorne anfangen kann. Habe ich auch natürlich verneint, weil es geht ja auch um das Gemeinsame. Aber ich habe festgestellt, dass dieses Einkleben von den Bildern, so nach dem, ich weiß nicht, vielleicht 100. Bild spätestens, also fühle ich mich körperlich ganz schlecht. Weil, also dieses, erstmal dieses kleine Abgeknibbel von der Klebefolie, von den Bildern, ist ja irgendwie was sehr Feinmotorisches. Und dann dieses ganz genaue Einkleben auch. Und ich kann nicht, also ich vermag es, feinmotorisch zu sein, aber wenn ich zu lange am Stück feinmotorisch arbeiten muss, dann geht es mir ganz komisch körperlich. Ich spüre das so richtig im Bauch, im Oberkörper. Ich fühle mich so, da muss ich mich bewegen, da muss ich aufstehen und Schritte machen und hüpfen, um das irgendwie rauszukriegen. Das ist ganz seltsam.
Aber ein Grund mehr, das zu verschmieren. Ich glaube auch, dass du sonst nach einer Zeit einfach so verteilst auf mehrere Tage und Wochen.
Verschmieren?
Ja, das ist nicht ständig. Das kann doch nicht sein, dass du zum ersten Mal darüber stolperst.
Zum ersten Mal, ja.
Weil du sonst ja auch abstumpfst, sonst zoomst du irgendwann aus und klebst es einfach nur ein und ja, jetzt kommt hier noch irgendwie blam, 75, 76, 78, blablabla.
Nein, da hat man halt andere Meilensteine, so, die erste Seite ist voll.
Und jetzt habt ihr 100 und wie viel braucht man so, also wie weit seid ihr, wie viele Lücken habt ihr noch nach so 75 Typen?
Na, wir haben jetzt, inzwischen sind alle 100 natürlich offen und wir haben die ersten 10 nachgekauft. Meine Frau hat welche dann bei Müller in Altona gefunden. Die haben wir aber noch nicht aufgemacht und wir haben noch nicht alle verklebt aus den letzten 25 Tüten. Das heißt, da kann ich jetzt noch keine klare Aussage drüber treffen.
Weißt du, warum ihr doch zwei Alben hättet machen können? Das ist eigentlich das Geilste am Gemeinsamen. Ich habe das ja früher mit meinem Bruder gemacht. Tauschen.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
Und überhaupt Doppelte sozusagen dann in die zwei Alben verteilen. Und sind die, also das ist der größte Spaß eigentlich. Dann freut man sich auch, wenn die andere Person was hat, was man noch nicht hat, aber die schon hat und so. Das ist geil. Und sind die von der Haptik und Qualität, das Heft und die Dinger so wie früher? Denn ich habe ansonsten teilweise einen großen Qualitätsverfall festgestellt.
Also ich habe das Gefühl, die Bilder sind erheblich deutlich kleiner geworden. Ja. Aber das, vielleicht bin ich auch einfach größer geworden.
Ne, ich glaube, die sind kleiner geworden, aber schon vor langer Zeit.
Dann bin ich auch relativ sicher, dass es früher immer 6 Bilder pro Packung gab und nicht nur 5.
Ja.
Es gibt jetzt nur noch 5. Und... das ist ja auch da habe ich gar nicht mir vorher...
Was für ein Verpackungswahnsinn.
Ja, genau, da habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, was das für ein verfluchter Müll ist.
Ja, es ist ja nicht nur die äußere Verpackung, sondern auch noch der abgezogene...
Abgezogenes Ding vom Bild. Und in jeder Packung ist in Größe eines Stickers Werbung mit einem QR-Code drin.
Für was?
Für Bilder, für andere Panini-Bilder. Klar, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht angeguckt, aber in jeder einzelnen Packung.
Wow, was für ein Müll.
Ja, was für ein wahnsinniger Müll. Dann habe ich mit meiner Frau darüber diskutiert, ob das Plastik- oder Papiermüll ist. Letzten Endes hat sie es in Hausmüll geschmissen, mit der Begründung, das ist wahrscheinlich so zu behandeln wie Geschenkpapier, wenn es so beschichtet ist.
Ja, wahrscheinlich. Ich würde es eher in Plastikmüll tun, aber wahrscheinlich...
War auch mein Impuls. Aber ja, also das
Papier ist auf jeden Fall nicht.
War schon Irrsinn.
Die äußere Verpackung vielleicht, aber das hat sie Ding nicht. Und riechen die noch so wie früher? Ich habe die so gern gerochen. Die
ich Verpackung frisch aufgemacht. Ich habe da nicht dran gerochen. Weiß ich nicht.
Oh, ich habe dieses Riechen, ne? Auch ein frisches, lustiges Taschenbuch da die Nase rein.
Frische Bücher rieche ich immer.
Mhm, lecker.
Außer bei dem blutverschmierten 80er Jahre, die Schatzinsel.
Aber
habe ich darauf verzichtet.
Aber mir ist mal aufgefallen,
dass Angst, dass ich mir irgendwie Pocken oder so hole, irgendeine ausgerottete Krankheit.
Bücher in anderen Ländern oder zumindest, ich sag mal, amerikanische oder britische Bücher werden anders gedruckt und riechen anders und sind nicht so schön.
Okay.
Wenn du so ein deutsches Taschenbuch hast und da das öffnest und reinriechst, ist das ganz anders als diese, die fühlen sich irgendwie papieriger an, diese US- oder britischen Dinger. Das habe ich schon mehrfach festgestellt, wenn ich sozusagen eine Originalversion von einem Buch hatte, dass das irgendwie, häufig sind die auch größer im Format und die Schrift ist größer und es ist anders gedruckt und das wirkt alles ein bisschen billiger. So ähnlich wie wenn du im Ausland im Supermarkt bist und die Kelloggs-Packung siehst, wo sie 47 Schriftarten in 18 Farben draufpacken und du einfach nur denkst, das ist...
Riechen Taschenbücher anders als Hardcover? Deutsche jetzt?
Gute Frage.
Ich würde sagen, nein.
Weil ich glaube auch nicht. Aber ich habe nie ein Original-Hardcover, sondern immer Taschenbuch, deswegen weiß ich, ist egal. War auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend.
Kurz Thema Gendern. Mir ist aufgefallen, dieser wunderschöne Satz, der sich jedem deutschen Menschen rein in die DNA gebrannt hat mittlerweile. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Mhm.
Geht nicht mehr mit Gendern. Ist das ein kultureller Verlust?
Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin.
Ja.
Mach einfach die weibliche Form. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apothekerin.
Ja, aber das ist trotzdem irgendwie nicht mehr von der Melodie.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ist schon ein geiler Satz.
Ist ein guter Satz.
Auch bei Risiko und Nebenwirkungen. Und manchmal haben Sie das, weil ja jede Werbesekunde kostet Geld, haben Sie das so anderthalb Geschwindigkeit abgespielt. Risiko und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Genau. Und nochmal eingeblendet. Vielleicht kann man den Text gendern, aber nicht in der Sprache. Ja, das ist auf jeden Fall schade. Und mir ist auch gefallen, als ich diese Notiz bei mir eingetippt habe, wenn ich gendern schreibe, dann sagt die Autokorrektur nicht gendern, sondern ändern. Und ich finde, das finde ich in dem Kontext, da steckt was drin. Da ist irgendwie fast eine gesellschaftskritische Aussage hinter.
Das ist eine kleine Spannung auf jeden Fall, ja.
Ja, und also gendern ist ändern. Und alle Leute, die
willst
dagegen
du gendern,
sind...
gendern, musst dich ändern.
Ja, oder Leute, die gendern, wollen alles verändern.
Ach so.
Und mir ist noch was aufgefallen.
Ja, richtig, wollen sie ja auch.
Ja, eben. Ja, und das macht aber manche Leute finden das scheiße und manche finden das gut.
Ja.
Wie eigentlich bei allem, ne? So kann man, glaube ich, alles so ein bisschen runterbrechen.
Ja, Oliven.
Manche mögen es, wenn sich Sachen verändern und manche nicht. Und die, die es nicht wollen, wollen dagegen ankämpfen, dass sich Sachen verändern. Und die Leute, die wollen, dass sich Sachen verändern, wollen verhindern, dass es so bleibt.
Aber die meisten Leute wollen, dass sich manche Sachen verändern und manche Sachen nicht.
Ja.
Aber das sind dann immer andere. Es gibt aber Leute, die tendenziell wollen, dass sich alles verändert. Das kann auch anstrengend sein.
Ich glaube, das sagen die so, aber ich glaube tatsächlich, wenn man das irgendwie auseinanderklamüsern würde, wollen die das eigentlich auch nicht.
Ich glaube, meine Frau schon.
Nee, das würde auch bedeuten, dass sie vielleicht dann nicht mehr deine Frau ist und
ja,
keine
da
Kinder
ich,
mehr
ja,
hat.
Ja, haben wir schon festgestellt, dass es eine krasse Anomalie ist.
Mhm. Sie möchte ja jetzt auch nicht, dass sich ändert, dass sie Mutter ist. Würde ich jetzt mal unterstellen.
Ja.
Ohne jetzt der Psychiater deiner Frau zu sein oder der Psychotherapeut.
Sie möchte auch nicht, dass sich ändert, dass sie am Leben ist.
Zum Beispiel.
Oder dass der, ich weiß nicht, vielleicht würde sie die Himmelfarbe ändern.
Dass es bestimmtes Essen gibt.
Dass es überhaupt Essen gibt.
Dass es überhaupt Essen gibt. Dass die Luft, dass man die atmen kann.
Dass sie U-Bahn fahren.
Ja. Dass neue Dinge entstehen.
Ich will verändern. Ich will nicht mehr.
Ich will nicht, dass sich verändert, dass etwas Neues entsteht. Da kriege ich einen Knoten im Gehirn. Mir ist noch was anderes neulich aufgefallen. Und das finde ich ein bisschen gruselig. Kennst du von längeren Flugreisen, vielleicht als Kind oder so, man steigt hier ein, wo man es kennt, wo alles vertraut ist, wo alles so riecht, wie es riecht, und dann fliegt man ein paar Stunden und landet irgendwo, also in so südlichen Ländern, und man kommt so raus und hat diesen, ich würde es nennen, Urlaubswhiff. Von der warmen Luft, vielleicht
ja,
nur die Luftfeuchtigkeit.
Ja, genau, Luftdruck vielleicht.
Genau. Und irgendwie riecht die Luft im südlichen Ausland irgendwie anders als zu Hause. Durch die Wärme und so. Und ich habe genau, also weil ich habe ja früher mit meinen Eltern häufiger so Flugreisen gemacht, haben wir schon drüber gesprochen, dann in irgendwelche Clubhotels und so. Aber trotzdem, dann ist dann aus dem Hotel, aus dem Flugzeug ausgestiegen und atmet ein und auch, manchmal ist es schon dunkel und Nacht und immer noch irgendwie 26 Grad, ja. Ist ja auch ungewöhnlich. Und dann riecht es ganz anders, ganz besonders. Und diesen Geruch hatte ich in den letzten 2 Wochen ungefähr 3-mal in der Nase in Hamburg.
Interessant.
Und das fand ich gruselig, weil das natürlich immer zu solchen oder an solchen Tagen war, wo es dann irgendwie über 30 Grad war, wo es irgendwie auch
wir die
abends,
letzte Zeit?
Ja, also ich rede jetzt von den letzten 4-5 Wochen,
okay, als
wo ich das ein paar Mal hatte. Und da hatten wir auch mal über 30 Grad, dann hat es auch irgendwie wieder ganz so geregnet, dann hat die Sonne geballert, dann waren es wieder hohe Luftfeuchtigkeit, weil irgendwie alles verdunstet
ja.
ist.
Und du hast jetzt das Gefühl, das kommt jetzt nach der Süden kommt nach Norden.
Ja, der Süden kommt in den Norden.
Ja.
Und olfaktorisch auch.
Ja, olfaktorisch schleicht sich der Süden hierher.
Und ich finde, das ist ein anderes Gefühl, darüber zu lesen und zu wissen, das kann irgendwie alles passieren und keine Ahnung, sich Statistiken anzuschauen und alles ist immer heißer als der Tag davor.
Aber das sensorisch zu spüren ist was
ja,
anderes.
Und zwar so super intrinsisch. Also was ist intrinsischer als
von Geruch? Unten vom Südeuropa fressen jetzt die Länge und jetzt die Welt auf und verbrennen alles und der Rest schiebt sich weiter nach oben.
Ja.
Ist ja klar.
Aber irgendwann gibt es kein Oben mehr.
Ich weiß nicht, ob da jetzt tatsächlich ein Zusammenhang ist, denn wir hatten keine Ausnahmetage jetzt vorher. Das waren sozusagen Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Verhältnisse, die du dein Leben lang in Hamburg schon erlebt hast, immer mal wieder. Trotzdem habe ich das auch manchmal, dass ich irgendwie mit meinen verschiedenen Sinnen einen Gesamteindruck wahrnehme, der mich ganz doll sehr spezifisch an einen Ort führt. Ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen, nachdem es wieder kühler geworden ist, mich ganz häufig plötzlich in Sommer meiner Kindheit zurückversetzt gefühlt. Ganz spezifisch, ich bin Kind irgendwo, so, ich weiß nicht, das Grün des Grases, die Luft. Und ich frage mich immer, weil das ja nun nicht... Das ist so wie das, was ich mal gesagt habe mit dem Waschmittel. Es gibt nur eine Handvoll Waschmittel. Wieso riechen die alle so individuell? Wie kann es sein, dass irgendwie Licht plus Luft plus so mich so sehr zurückversetzt an einen Moment, als ich 7 war?
Sind das ganz konkrete Momente? Also kannst du das ganz genau mit bestimmten Situationen verknüpfen?
Manchmal ja, aber häufig ist es eher so ein Gefühl von, ich bin jung, es ist Sommer, ich laufe draußen rum,
ja,
so.
Ja.
Das finde ich komisch. Das kannst du natürlich nicht zurückverfolgen, weil das halt eben, das ist dann vielleicht ist auch Klang, vielleicht ist es irgendwas ist mit deinen eigenen Hormonen gerade los ist oder so.
Die Summe vieler Teile.
Die Summe vieler Teile. Und der Süden kommt nach Norden und das ist so. Jetzt hat gerade irgendjemand was Schlagzeile, in 20 Jahren liegt Hamburg klimatisch in Südfrankreich.
Mhm.
Südfrankreich ist ganz schön.
Aber heißt es nicht auch, in 50 Jahren ist die Hälfte von Hamburg unter Wasser?
Ne, ich glaube erst in 100.
Ja, 100?
Gott sei Dank. Dann leben wir nicht mehr.
Dann ist ja alles halb so schlimm.
Ja.
Ja, Reisen in die Vergangenheit, vor allem so ungeplant und aus dem Nichts, so, dass es unerwartet kommt, die können ganz schön beeindruckend sein.
Ja, richtig.
Meinst du, das ist etwas, was im Alter mehr wird? Also je älter du wirst, desto häufiger passiert sowas?
Warum?
Weil du gerade selber gesagt hast, dass sich das bei dir irgendwie gehäuft hat in letzter Zeit.
Nee, ich hatte in den letzten Wochen mehrfach dieses Gefühl.
Ach so.
Aber es ist nicht so, dass ich häufiger Flashbacks jetzt habe insgesamt als früher.
Aber dieses Gefühl hattest du früher auch schon ab und zu mal.
Dieses zurückversetzte Gefühl. Für dieses Spezifische nicht. Für andere Sachen aber.
Aber für andere Sachen.
Aber natürlich müsste es doch gehäufter vorkommen, weil man ja mehr Erfahrung sammelt, je älter man wird.
Es gibt mehr Orte, um dahin zurückgeschleudert zu werden.
Genau. Wie beim Terminator. Mehr Möglichkeiten der Intervention.
Das Wort Pinkwashing, ne?
Ja.
Ist das irgendein Ismus? Habe ich mich gefragt.
Das Wort als Ismus?
Ja,
also,
genau. Es gibt ja durchaus Wörter, die rassistisch, sexistisch.
Und welcher Ismus könnte das sein?
Gegen queere Leute, weil man mit ihnen die Farbe Pink assoziiert.
Weil das so verallgemeinert wird,
genau.
so pauschalisiert.
Genau.
Das ist ein Far Stretch. Ich weiß.
Das ist eine Frage. Ich habe mich gar nicht
als Stretch.
Einfach nur eine Frage.
Boah.
Ich stelle nur Fragen, wie Julian Reichelt.
Also vielleicht, ja, nee, könnte sein, ich glaube nicht. Das ist aber witzige Geschichte, ein ähnliches Problem wie das, was ich habe mit meiner persönlichen individuellen Position zum Thema kulturelle Aneignung.
Ja, okay, sehr gut.
Um eine kleine Brücke zu bauen.
Eine schöne Überleitung. Zu etwas, wo die ZuhörerInnen keine Ahnung von haben. Das ist eine Überleitung.
Wie sagen wir so, es ist ein Thema, das schon vor langer Zeit einmal requested wurde von einer Zuhörerin, dass wir darüber reden sollen. Und ich habe vor dem Podcast zu Tim gesagt, ich müsste mich damit noch mehr beschäftigen, aber vielleicht ist das genau das Ding, denn manchmal habe ich das Gefühl, dass ich bei dem Thema kulturelle Aneignung an einem Punkt bin, an dem viele andere Menschen, auf die ich sag mal nicht herab, aber zurückblicke.
Schön.
Beim Thema Sexismus, Rassismus oder so ist, wo ich ja auch mich in einem Prozess befinde. Aber ich habe zumindest bei Sexismus und Rassismus ein besseres Gefühl dafür, wo ich stehe und habe schon einen gewissen Weg hinter mir.
Mhm.
Und beim Thema kulturelle Aneignung schwimme ich doch noch sehr.
Ja, geht mir ähnlich.
Weil es zwar Sachen gibt, bei denen ich denke, ja, es ist schon ein bisschen krass, wenn eine Kultur verhohnepiepelt wird und auf ein paar folkloristische Sachen runtergebrochen wird und dann auch noch von Leuten, die möglicherweise zu den Unterdrückenden gehören, irgendwie so durch den Kakao gezogen werden oder das ist ja noch nicht mal kulturelle Aneignung, sondern...
Ich wollte gerade sagen, das also ist ja gar nicht Voraussetzung.
Richtig. Also einmal gibt es sozusagen, ich meine jetzt nicht so sozusagen so negative Darstellung, sondern zum Beispiel sowas wie mit den UramerikanerInnen, wo es nicht nur um eine Verhohnepiepelung geht, sondern wo sozusagen auch das gefeiert wird und dann verkleiden sich die Kinder und dann gibt es ein Thema und dann gibt es Campingplätze, die bauen sich entsprechende Zelte und benennen die und geben denen so einen Namen und malen da Sachen dran und bauen Totempfähle auf und so. Wo das gar nicht despektierlich eigentlich gemeint ist, aber de facto trotzdem eine reiche, sehr diverse Kultur sehr auf ein Abziehbild und Stereotyp runterbricht, der sich dann weiterträgt, in den Köpfen der Leute hängen bleibt und dazu führt, dass Leute, die daherkommen, auch so gesehen werden. Und dann kommen die üblichen Rassismen auch so raus. Ne? Also wie wenn du irgendwie, weiß ich nicht, da gibt's ja viele, viele Vergleiche.
Aber ist nicht, also wenn der Vorwurf kulturelle Aneignung erhoben wird, weil eigentlich, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eher Rassismus. Dieses einzelne Aspekte nehmen, verallgemeinernd, auf alle anwenden, ist ja eigentlich ein klassischer Rassismus.
Das ist Rassismus, du hast recht.
Und kulturelle Aneignung ist doch eigentlich...
Ich wollte deswegen auch eigentlich nur sagen, das ist etwas, wo ich das verstehe, dass das abzulehnen ist. Und jetzt kommt der Teil, den du übernimmst, wo ich schwimme.
Ich kann dann nicht viel übernehmen, weil ich halt selber genauso schwimme. Aber so wie ich es verstehe, da ist vielleicht ganz sinnvoll, erstmal über eine Definition irgendwie zu sprechen oder dass man auch wirklich weiß, dass man über dieselbe Sache redet. Es geht doch eher um den Vorwurf, dass auch wieder einzelne Teile einer Kultur genommen werden und in die eigene überführt oder in die eigene Identität aufgenommen werden, obwohl die Menschen, die das tun, nicht die entsprechenden Wurzeln haben und deswegen aus Sicht mancher Leute nicht das Recht dazu.
Nehmen wir als Beispiel Dreadlocks.
Dreadlocks, ganz klassisches
Beispiel. Beispiel für kulturelle
Letztes Anhalt. Oder vorletztes Jahr viel irgendwie durch die Presse gegangen, dass, ich glaube, Fridays for Future eine Veranstaltung gemacht hat und eine Rednerin explizit ausgeladen hat, weil die weiß ist und Dreadlocks trägt.
Ja.
Und ihr, glaube ich, so noch angeboten haben, sie dürfe doch reden, wenn sie sich die Haare abschneidet.
Auf der Bühne.
Und die verbrennt. Oder auch ganz aktuell, Peter Fox mit seinem neuen Album hat ja auch irgendwie aus manchen Richtungen, die den Vorwurf bekommen, mit seinem Musikstil kulturelle Aneignung zu betreiben. Da frage ich mich, warum hat Eminem sich das nie anhören müssen? Aber vielleicht hat er sich das sogar anhören müssen.
Ich glaube, er hat nicht hingehört.
Zugehört. Aber es wurde vielleicht gesagt.
Wobei Peter Fox ja sogar mit entsprechenden Menschen zusammengearbeitet hat.
Genau. Also ich glaube, da ist es wirklich ein bisschen sehr infam, weil der einfach auch, der ist ja auch viel irgendwie durch Südamerika auch gereist und hat da Musik gemacht und eben halt ganz viele Leute seine Band dort auch kennengelernt. Ganz spannende musikalische Biografie hat der Mann. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Also man wirft einem weißen Menschen mit Dreadlocks vor, sich die Kultur, wo kommen die eigentlich her? Aus Jamaika? Dreadlocks?
Rastafari.
Rastafari, ne? Ist doch Jamaika.
Ja.
Also sich die Kultur der Rastafari anzueignen, um einen bestimmten Stil nach außen zu tragen.
Und vielleicht dabei zu verlieren, worum es eigentlich geht, den Kontext sozusagen aufzuribbeln und das Ganze in so ein...
Weil insbesondere Frisuren ja auch sehr häufig eine geschichtlich gewachsene politische Aussage sind oder häufig als solche genutzt wurden in der Vergangenheit.
Und wenn sie dann aus dem Kontext rausgenommen werden, wird es verwässert oder verliert die Bedeutung und hat nicht mehr die Wucht vielleicht.
Genau.
Eigentlich das gleiche Problem, was alle Jugendlichen haben, die einen Trend lostreten, der dann irgendwie von nicht coolen Leuten gekapert wird. Das ist ja eigentlich dasselbe. Wie Jugendliche es unangenehm finden, wenn Erwachsene plötzlich Jugendsprache benutzen.
Ja, schön.
So, ja, also einfach.
Ist auch eine kulturelle
Aneignung. Ist auch eine kulturelle Aneignung.
Sprache der Jungen, nicht der Alten.
Genau.
Das heißt, es macht es kaputt, wenn die Alten es benutzen.
Und jetzt kann ich nämlich genau das verstehen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da kommen jetzt irgendwelche tumpen Idioten daher, Touristinnen, kommen hin, checken nichts, finden das aber irgendwie alles cool am Viben und nehmen das für sich an, hauen wieder ab, haben nichts verstanden und tragen das aber nach außen. Dadurch wird das eigene so ein bisschen geschmälert. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das ist so ein bisschen auch die Diskussion, wenn plötzlich meine Lieblings-Underground-Band alle hören, dann ist mir das, finde ich das scheiße. Und dann wird immer gesagt, wieso findest du das scheiße? Lass doch mehr Leute daran teilhaben.
Ja.
Das ist nämlich genau dieser Konflikt und dieser Zusammenhang. Und ich kann beides verstehen. Ich kann das verstehen, dass man etwas, was wertvoll ist, was einen Hintergrund hat, nicht so, weiß ich nicht,
aber
kaputt gemacht sehen will. Aber andererseits denke ich auch, es ist doch einfach so toll, ein so toller Aspekt der globalen Welt, der vernetzten Welt, dass es Austausch gibt und wie viel tolle Kunst ist entstanden, weil Leute in anderen Ländern unterwegs waren, ausgetauscht haben, Fusion betrieben haben, Kollaboration betrieben haben.
Kolonisierung.
Also beides stimmt halt. Und es ist ja halt auch ganz, ganz viel Tolles in diesem Austausch. Und wie doof wäre es, wenn einfach immer nur alle ihr Ding machen würden, es keinen Wechsel, keinen Austausch, keine Aneignung geben würde.
Ich glaube, dann wäre alles tot. Ich glaube aber, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil so wie du das jetzt gerade in einem Zusammenhang mit zum Beispiel Jugendsprache erwachsene Leute, ne, und ich das auch noch gerade fröhlich unterstützt habe, das hat ja ein bisschen auch was... Also da schwingt ja ein bisschen der Vorwurf mit, dass die Leute, von denen die Kultur kommt, die angeeignet wird woanders, dass die so ein Gatekeeping betreiben wollen. Und ich glaube, dass das gar nicht in den meisten Fällen jedenfalls der Motor dahinter ist, sich dagegen aufzulehnen oder das anzusprechen und zu sagen, dass es nicht geht. Ich glaube schon, dass die ein Interesse daran hätten, wenn das thematisiert wird und wenn man aufklärt und ich meine, wie viele Leute, weise Menschen mit Dreadlocks kennen die Geschichte der Rastafaris? Wahrscheinlich die meisten nicht. Und
nee, weil es irgendwann einfach eine Mode geworden ist.
Genau,
du musst nicht mal da gewesen sein. Es kann einfach sein, dass du irgendwie Johnny Depp gesehen hast und da kriegst du geil, ich mache mir die Frisur wie Johnny Depp.
Ja, genau. Und also man weiß dann gar nicht mehr, wo es herkommt. Und dass das dann irgendwie, wenn man sich dieser Kultur sehr verbunden fühlt, einfach ja so eine Reduzierung auf Unwesentliches ist und dass das stört, das kann ich irgendwie empathisch verstehen. Ich kann das nicht wirklich nachempfinden, weil ich also sowas wie, weiß ich nicht, eigene Kultur
hast du nicht.
Habe ich nicht. Also ich wüsste jetzt nichts, gar nichts, wo ich jetzt denke, das ist etwas, was sich lohnt zu bewahren.
Was man dir wegnehmen könnte.
Was man mir wegnehmen könnte, genau, wo ich dann denken würde, hey, du hast es gar nicht verdient, das selber so zu machen oder zu sagen oder so zu sein oder so auszusehen.
Ich kenne das tatsächlich aus sowas wie Jugendkultur, wo ich mich damit identifiziert habe. Und ich finde, man kann natürlich auch noch sagen, es gibt ja noch viel schlimmere Aspekte, so krass war, was meinst du mit Kolonialisierung und so weiter oder richtig... Also wo es richtig pervertiert wird, dass sozusagen die Unterdrückenden dann irgendwie das... Das hat natürlich nochmal eine viel größere Schärfe und eine andere Dimension. Aber trotzdem ist der Mechanismus, weil Jugendliche sind ja auch in Abgrenzung zu Erwachsenen und vielleicht auch in Auflehnung.
Das meine ich, das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich glaube nicht, dass Rastafaris...
Ich weiß, was du meinst.
Blöd, nicht in Abgrenzung. Genau, das ist nicht deren, nicht das Ziel der Übung, sich abzugrenzen von den Leuten, die es machen, sondern dieses Unreflektierte übernehmen. Und das ist ja bei Jugendlichen nicht so. Wenn dir jetzt ein alter Mensch erzählt, also ich möchte gerne cringe als Wort benutzen, weil ich finde, das sollte weitergetragen werden, weil ich finde, da steckt richtig viel Überlegung und Hintergrundwissen hinter und das müssen wir weitertragen, damit es nicht verloren geht. Damit ist ja niemand, ist ja der Generationskonflikt nicht aufgehoben. Aber ich glaube.
Nee, aber die Jugendlichen wollen auch nicht jedes Mal mit allem sich abgrenzen und aufnehmen, sondern manchmal ist es einfach nur genau das. Sie haben etwas und es wird aus dem Kontext völlig falsch von unterqualifizierten Leuten bedient und das ist dann mega cringe. Weil das stört dich dann vielleicht einfach auch. Nicht unbedingt nach dem Motto, die dürfen das nicht benutzen, weil die sind nicht wie wir, sondern die checken es nicht und benutzen es falsch. Ja. Und genauso kannst du vielleicht auch denken, wenn du aus Jamaika kommst und hier durch Europa läufst und einfach irgendwelche dusseligen Leute siehst, die sich Dreads machen, aber einfach so offensichtlich das gar keinen Kontext haben, dass es so ähnlich ist. Ich glaube, da sind die Grenzen fließend. Und ich glaube, das Problem ist, dass es viele Leute gibt, die solche Erfahrungen machen mit negativer kultureller Aneignung und daraus aber schließen, dass jede Form der kulturellen Aneignung schlecht ist. Und diese Definition dessen, was geht und was nicht geht, ist so schwierig und subtil und wenig zu greifen, dass es, glaube ich, nicht so einfach ist wie bei klarer Diskriminierung, Rassismus und so weiter, dass zu sagen, das geht und das geht nicht. Und deswegen schwimmen Leute wie du und ich, weil wir manchmal denken so, hey komm, das ist doch jetzt aber kein Problem, wenn Peter Fox das macht.
Also ich glaube, die Grenze verläuft zwischen kultureller Aneignung und kulturellem Austausch. Und da, wo halt ein... Vielleicht hat es auch was mit auf Augenhöhe zu tun.
Ja.
Also wenn irgendwo halt Austausch auf Augenhöhe stattfindet, dann haben da, glaube ich, die wenigsten Leute was gegen.
Ja.
Außer die, die nicht wollen, dass sich irgendwas verändert.
Wie man das bei Peter Fox vermuten kann. Da gab es ja noch so ein bisschen den Vorwurf von so wegen, das hat eine ewige Kultur und jetzt haut er so einen Hit hin und plötzlich hören das Millionen und er kriegt sozusagen den ganzen Fame für eine Sache, die er gar nicht gefunden hat. Die er sich
selber gar nicht ausgedacht hat.
Aber auf der anderen Seite,
alle Musik wurde halt, also ist inspiriert von anderer Musik. Ob die jetzt nur aus demselben Land kommt oder nicht, ist doch dabei erstens, also ist meines Erachtens irrelevant und zum Zweiten ist es doch eigentlich toll,
dass er ein Spotlight auf diese Musik
genau, schiebt. Genau, dass jetzt plötzlich viel mehr Menschen irgendwie rezeptiv dafür werden, dass es diese Musik überhaupt gibt und das als Anlass nehmen, sich da irgendwie tief reinzudingen und ja, weitergebracht werden vom Horizont
her. Das ist so ähnlich auch wie die, es wurde mir schon so häufig zu Hause erzählt, deswegen bringe ich das jetzt auch einmal an, der alte Streit zwischen meinen Eltern, als es damals die Fernsehreihe Holocaust gab, die breit über den Holocaust informiert hat. Und mein Vater, der zu Hause sein Nazi-Board hat und extrem informiert, was über alles.
Nazi-Board.
Er hat einfach super viele Bücher, ganz viel darüber gelesen und so weiter. Und einfach gesagt hat, dass das so eine ein bisschen hollywoodisierte Produktion ist und dass sie dem Thema nicht gerecht wird, dass sie das und das und das falsch machen, hat sich darüber aufgeregt, wie man sowas so produzieren kann. Und meine Mutter, die gesagt hat, sei doch froh, das gucken einfach 300.000 Mal mehr und das erreicht viel mehr und es ist trotzdem irgendwie für die gute Sache und es macht das Spotlight da drauf. Und vielleicht ist es nicht ganz akkurat, vielleicht ist es ein bisschen reißerisch gemacht, aber trotzdem hat es eine durchschlagende Wirkung. Und das ist halt ganz, ganz häufig so, dass du so eine Poppung von Sachen hast, die erst dazu führt, dass es rezipiert werden kann. Und dann können in der Welle dahinter vielleicht auch andere Sachen besprochen werden. Und dann reden die Medien darüber und dann gibt es einen Kommentar dazu. Und dann diskutieren mein Vater und meine Mutter über den Holocaust. Und das ist vielleicht auch was Gutes. Mit ihren, weiß ich nicht, 25, 27, weiß nicht, wie alt sie da waren, Jahren.
Ja, also ich glaube, es ist einfach wie immer, dass die Wahrheit nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass die Wahrheit irgendwie in den Grautönen dazwischen liegt. Und es gibt solche und solche Fälle und dann muss ich das immer genau anschauen. Die Frage ist, die ich persönlich interessant finde, ist das etwas, was man einstellen sollte, weil es offensichtlich Leute gibt, die davon verletzt sind? Ja. So wie bei bestimmten Wörtern, die man auch vielleicht nicht so gemeint hat oder meint, wenn man sie sagt. Aber wenn die Leute, die da irgendwie betroffen sind, das hören, dass das benutzt wird, fühlen die sich.
Das ist ja die Position, die ich häufig dann bei Sexismus und Rassismus zwischen einem ist, ja, wir müssen uns gar nicht als Nichtbetroffene darüber diskutieren, ob wir jetzt finden, dass das so oder so ist. Wenn so, ja, und da ist jetzt die Frage, ist es denn so? Also, weil es gibt ja auch die Fälle, wo vorauseilendem Gehorsam gesagt wird, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Das wird aber wiederum auch nur von nichtbetroffenen Leuten aufgeschrien.
Das heißt, man muss immer gucken, wo kommt der Protest her. Aber ich denke schon, dadurch, dass die Menschheit generell so vielfältig und divers ist, es wird für alle Sachen Leute geben, die sich davon persönlich verletzt fühlen, ob das nun irgendwie böse gemeint ist oder nicht. Das ist ja eigentlich immer so.
Ja gut, damit kannst du natürlich
und alles... Aber wie viel verletzten Menschen...
Ja.
Und wie doll müssen eine Handlungsempfehlung? Genau, wie doll und wie viel?
Ja,
genau.
Gute Frage. Und was ist mit so einem Fall wie den beiden Helfern in einem Ahrtal, die gefeuert wurden, weil sie von den hübschen Mädchen gesprochen haben und dass die eine ihnen den Mittelfinger gezeigt hat und so. Wo wir auch drüber diskutiert haben, auch gesagt haben, vielleicht... Gibt es auch einen anderen Umgang damit? Vielleicht kann man das denen auch anders nahe bringen, ohne dass man sie irgendwie vor versammelter Mannschaft und dann da rauskickt. Wobei ich auch immer noch nicht weiß, ob das eigentlich eine bestätigte, echte Geschichte ist. Aber wenn man so, das heißt, selbst wenn Leute betroffen sind und selbst wenn Leute das anprangern, ist es immer noch so, dass ich das Gefühl habe, for the greater good und für den gesellschaftlichen Fortschritt kannst du jetzt auch so oder so oder so damit umgehen. Mhm. Das ist sowieso häufig so, dass ich denke, Betroffene haben jedes Recht, wütend zu sein, sauer zu sein, die müssen auch nicht dann akkurat argumentieren und auf den Punkt. Das ist sozusagen alles, das würde ich denen niemals nehmen wollen. Ihre Empörung ist völlig gerechtfertigt. Aber die Frage, was man jetzt macht als Konsequenz daraus, die sollte vielleicht nicht nur von den Betroffenen verhandelt werden. Genau wie es auch keine gute Idee ist, die Entscheidung über eine Todesstrafe nur den Hinterbliebenen zu überlassen. Wenn ich mal diesen Vergleich zücken
darf. Das ist ein ganz guter Vergleich.
Ja, deswegen haben wir ja Gerichte, die so schön. Mhm. Also deswegen finde ich immer. Auch
Gerichte sind ja begrenzt.
Ich würde niemals einer hinterbliebenen Mutter oder einem hinterbliebenen Vater eines zerstückelten Kindes sagen, ihr dürft nicht.
Die Todesstrafe
Ihr dürft nicht dem Täter oder der Täterin den Tod wünschen. Aber ich möchte trotzdem, dass das Gericht anders entscheidet.
Ja.
Ich will ein bisschen drastische Sprache von mir haben. Dienstagabend.
Ist auch manchmal schön, dass man das irgendwie nochmal leicht verständlich verpackt.
Genau. Und überspitzt runtergebrochen auf die Essentials. Du siehst so aus, als würdest du gerne Pause machen.
Ja, ich habe irgendwie jetzt schon viermal beobachtet, wie du aus deinem leeren Glas den Eiswürfel in den Mund genommen und dann wieder ins Glas gespuckt hast.
Weil das so viel Spaß macht.
Ja, das ist aber auch nur, das geht auch nur, weil es leer ist.
Ja, aber das ist ja nicht zwingend ein Problem, dass es leer ist. Es macht mir so viel Spaß, Eiswürfel in den Mund zu nehmen und wieder auszuspucken.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
Das ist so toll. Mach mal. Das
ist so toll?
Ja, wirklich. Und irgendwann gebe ich so einen kleinen Impuls nach und beiß ihn kaputt. Oder lass ihn drin und schluck ihn runter oder irgendwas.
Ist der Impuls von Anfang an da und du unterdrückst ihn am Anfang noch?
Sondern es kommt so. Ich weiß, wenn ich den Eiswürfel nicht in den Mund nehme, was damit passiert. Wie lange werde ich ihn im Mund behalten? Werde ich ihn zurückspucken? Werde ich ihn zerbeißen? Wird er sich auflösen? Ich habe hier, während wir miteinander geredet haben, so viel Lotterie gespielt.
Und
jedes Mal war ich excited about the outcome.
Also hast du auf jeden Fall gewonnen.
Ich gewinne immer.
Ganz wunderbar.
45 Minuten gerade so durch.
Zeit, ja, erste Halbzeit vorbei, zweite folgt gleich.
Da werden noch mehr Tore fallen.
Pause.
Back in the game are we, the Illuminated Brothers.
Home to your own living room.
And your favorite podcast. Ein Wort, was natürlich eben hätte schon genannt werden sollen, ist das wunderbare Wort Ambiguitätstoleranz, was, glaube ich, auch gut hilft, solche Themen wie kulturelle Aneignung einzuordnen.
Oder den Israel-Palästina-Konflikt.
Ja, für diese beiden Einsatzmöglichkeiten wurde dieses Wort entwickelt.
Oder wie wir ihn heute nennen, den Israel-Israel-Konflikt.
Ich möchte aber diese Folge ungern, also die Chance ungern verstreichen lassen, über Friedrich Merz zu sprechen. Oder wie
Fritze
die Titanic ihn nennt, Fotzenfritz. Friedrich Merz war im großen ARD-Sommerinterview.
Ja.
Und hat sich, ich sag mal, ungünstig ausgedrückt bezüglich AfD und Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Wie siehst du das?
Ich finde, Robert Habeck hat alles dazu gesagt, was man dazu sagen
kann. Oh, das habe ich gar nicht gehört.
Robert Habeck hat gesagt, er sorgt sich um die, ich weiß nicht genau, er hat es noch besser ausgedrückt, aber es war irgendwie sowas wie die demokratische Bindungskraft der Union. Oder irgendwie, also er hat das, was ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt habe, vielleicht, oder irgendwann auf der Welt, habe ich es auf jeden Fall schon mal gesagt. Die CDU hat die wichtige Funktion, den rechten Rand der Gesellschaft demokratisch einzubinden.
Ja.
Und diese Fähigkeit, der CDU
fürchtet
Robert Habeck.
Ja.
Und ansonsten ist es aber auch ein bisschen, wenn es nicht alles so dramatisch und schrecklich mit der AfD wäre, macht es gerade ein bisschen Spaß, dabei zuzusehen, wie wir trotz einer etwas in Schieflage geratenen Bundesregierung zusehen können, wie die CDU sich gegenseitig erst mit Benzin übergießt und damit Streichhölzern bewirft. Es ist wunderbar. Tobias Hans, der alte Tankstellen-Fan, hat sich jetzt geäußert.
Als
ehemaliger Ministerpräsident des wichtigsten Bundeslandes hat er sich geäußert zu Friedrich Merz und hat gesagt, der kann nicht Kanzler werden. Sorry Leute, es geht nicht. Jetzt hat sein eigener Landesverband gesagt, du alte Pissnelke hast uns die Landtagswahl vergeigt, halt mal schön die Schnauze, wir stehen zu Fotzenfritz. Und auf dem Level bestreitet die CDU ganz alleine das Sommerloch. Ja. Robert Habeck hat vor dem Sommerloch gesagt, lass uns doch jetzt alle mal über den Sommer abkühlen und nach dem Sommer wiederkommen. Aber die CDU hält das Feuer warm.
Aber das
für
ist
die
ja,
Bundesregierung.
Das ist ja tatsächlich ihr eigenes Feuer. Also das ist jetzt ja mal ein bisschen.
Ja, ich sag mal, es ist das bundesdeutsche Feuer, das gemeinsame Feuer.
Ja, aber es ist halt nicht das Regierungsfeuer, was die letzten Monate loderte.
Ordentlich gelodert.
Sondern es ist ein Oppositionsfeuer.
Ja.
Oh Gott, ich finde, das ist auch hier wieder eigentlich das Wort Ambiguitätstoleranz eigentlich ganz gut angebracht, meines Erachtens, weil ich sag jetzt mal wirklich so, in der rein pragmatischen Sache hat er ja, und ich denke, das ist das, was er sagen wollte, ich hoffe das jedenfalls, das unterstelle ich ihm jetzt in bester Absicht, obwohl ich ihn ganz fürchterlich finde, dass er einfach sagen wollte, dass wenn irgendwo gewählte Amtsträger von der AfD gestellt werden, weil offensichtlich die Mehrheit der kommunalen Bevölkerung das gut findet und das nun einfach so dann demokratisch entschieden wurde, dass man sich jetzt nicht einer konstruktiven Zusammenarbeit verschließen darf, weil sonst halt nichts mehr passiert. Was aber natürlich sehr kurzsichtig gedacht ist, weil die AfD nun nicht dafür bekannt ist, besonders konstruktiv Politik zu machen.
Es ist vor allen Dingen völlig egal, selbst wenn er recht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er einen inhaltlich guten Punkt machen könnte. Du musst es halt nicht sagen.
Nee, und vor allem nicht
also,
so
du kannst so viele Sachen über die AfD sagen, aber das musst du einfach nicht sagen. Und das ist völlig, also zum einen ist es einfach wieder einmal mega ungeschickt von ihm. Und kurzsichtig, weil du auch so eine, du kannst halt absehen, was die Reaktion ist. Er hat viele Erfahrungen mit solcher Art von Dingen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht bei irgendwelchen Leuten Punkte sammelt. Die CDU steht ja in Umfragen immer noch erstaunlicherweise sehr gut da, was ich auch nicht so ganz verstehen kann.
Naja, aber die haben jetzt als Oppositionspartei laut Umfrage irgendwie 2 Prozentpunkt mehr, trotz dieses Ampeldesasters der letzten Monate.
Tja.
Das ist schon außerordentlich. Also es ist keine gute Quote, die er
hat. Nein, es ist keine gute Quote. Und trotzdem sind sie mit Abstand die stärkste Fraktion. Inzwischen holt die AfD auf als zweitstärkste Partei Deutschlands. Also einmal ist es halt, kannst du das kommen sehen, egal was da nun dran ist. Und zum anderen finde ich, wirft das ein schönes Schlaglicht auf den inneren Zustand der Union, die völlig in der Opposition gerade mit sich ringen, alle die Füße stillhalten, aber in Wahrheit wollen die alle gegenseitig mit den Messern aufeinander losgehen. Jetzt die Auswechslung des Generalsekretärs, die sehr viele Landesverbände gar nicht gut fanden, die sehr, sehr breitschultrigen, erfolgreichen Ministerpräsidenten Günther und Wüst, die verzweifeln ob der desolaten Lage der Bundespartei.
Und, ja, und die auch jetzt nicht richtig Fan von solchen Aussagen sind, wie unser Hauptfeind ist, sind die Grünen.
Auch inhaltlich sind sie das natürlich nicht, nein. Und da werden gerade die Risse ein bisschen deutlich und da treten jetzt so ein bisschen die Machtkämpfe offen zutage. Das ist eigentlich ein völlig normales Verhalten, das hast du in allen Parteien zu allen Zeiten immer so gehabt. Aber bei der CDU kann man einfach ein bisschen zugucken.
Ja, aber es, wie du halt schon sagst, dadurch, dass die AfD da so eine Rolle spielt und das ja nun wirklich gruselige Ausmaße angenommen hat. Ich meine, Umfragen sind Umfragen, ne? Also das muss man jetzt, glaube ich, auch nicht zu krass überbewerten.
Steht aber übrigens in jedem Artikel inzwischen immer mehr drin. Je schlimmer es wird und je erfolgreicher die AfD ist, desto doller schreiben sie in ihre Artikel rein, Umfragen sind Umfragen.
Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch so. Ich meine, in den letzten Jahren, ich habe auch das Gefühl, viel mehr als früher, sind Umfrageergebnisse immer weiter entfernt von den tatsächlichen Ergebnissen.
Nicht kurz vor der Wahl. Aber zwischen den Wahlen schwankt das halt massiv, weil die Leute da auch ganz, das sind keine Wahlkämpfe, da ticken die Leute anders, da machen die sich nicht auf eine andere Art und Weise Gedanken darüber. Scholz hat das ja ganz nüchtern gesagt, er hat einfach gesagt, er geht davon aus, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl ein ähnliches Ergebnis wie bei der letzten erzielen wird. Ich finde aber tatsächlich, von wegen, es ist ein bisschen bedenklich mit der AfD, dass Robert Habeck in dem Sinne wirklich ins Schwarze getroffen hat. Wo man sich vielleicht nicht so sehr über die CDU lustig machen sollte, sondern wirklich sagen sollte, Leute, kümmert euch verdammt nochmal darum, dass die Leute die CDU und nicht die AfD wählen.
Aber das Problem ist ja, dass es die Parteiangehörigen gibt, die sagen, das geht nur dann, wenn wir uns vom, ich nenne es jetzt mal populistisch Merkel-Kuschelkurs verabschieden und tatsächlich uns nochmal weiter rechts positionieren, um die Leute abzuholen. Aber offensichtlich funktioniert es nicht.
Sie können sich vom Merkel-Kurs entfernen, aber sie können sich nicht bei der AfD anbiedern.
Ja, genau.
Das ist ja auch so offensichtlich in ganz Europa gescheitert. Ja. Immer und immer wieder ist es so, dass große konservative Volksparteien sich bei den Rechten anbieten und am Ende von den Rechten platt gemacht werden und aufgefressen werden. Guck dir Österreich an, wenn die jetzt nicht ihre Ibiza-Affäre hat. Oder, also, ja, und dann machen sie nämlich sowas wie Sebastian Kurz. Stell dir mal vor, die CDU wird von Sebastian Kurz regiert. Also, regiert. Das passt dann auch.
Regierungschef der CDU.
Oh, ja, das darf nicht passieren. Spanien hat gerade gewählt. Da haben die Rechten massiv eingebüßt.
Also das wird wahrscheinlich ja nicht die letzte Wahl
gewesen. Zum ersten Mal eine Reihe von Wahlen in Spanien, die uns jetzt in den nächsten Monaten bevorstehen. Aber da hat es ein bisschen geklappt, im guten Sinne. Spanien ist sowieso irgendwie ein erstaunliches Land. Die haben, manchmal lese ich so Sachen, was da alles gesetzgebungsmäßig passiert, was einfach mega die Spitze der progressiven Bewegung in ganz Europa ist. I don't know, was da jetzt los ist. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ja, das ist die große Weltpolitik und die kleine deutsche Politik im Sommer. Fritzel. Horrorfritzel.
Horrorfritzel. Ja, also wirklich. Aber, und dann, also, muss man ihm natürlich auch um die Ohren schlagen, dass er immer sagt, mit mir als Parteichef wird die AfD halbiert.
Ja.
Und jetzt hat sie sich nahezu verdoppelt.
Ich weiß aber auch nicht, was der ist so offensichtlich reanimiert worden damals. Das ist so, der gehört ja wirklich, ich meine, er ist noch nicht so alt, aber er gehörte so sehr in eine vergangene Zeit.
Ich meine, es gibt einen Song von den Beginnern aus dem Jahr 2003. Da geht es um Hamburg als Stadt und da kommt die Textzeile vor. Und statt unsympathisch, undynamisch wie Friedrich Merz sind hier alle laid back, relaxed und friesisch herb. Also damals, ja,
der war damals schon.
Da ist er schon irgendwie herangezogen worden als Negativbeispiel.
Ja.
Ja, wirklich erstaunlich. Also es ist jetzt die große Frage, also auch so für die zukünftige Ausrichtung dieser Partei, bleibt er noch lange Vorsitzender oder nicht? Was meinst du? Kannst du dir vorstellen, dass er das übersteht?
Es ist wirklich sehr spannend, was in dieser Partei passiert. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass er Kanzlerkandidat wird.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber dann ist auch spannend, wer wird es denn dann? Wird es wirklich diese Lusche Henrik Wüst? Einfach, weil er das große Glück hat, in diesem fetten, fetten Bundesland zu sitzen und da zufällig...
Der hat sich übrigens ja nicht so beteiligt an der Hexenjagd auf Friedrich Merz.
Nee, natürlich nicht. Er will am Ende sozusagen so und was macht Markus Söder?
Naja... Der hat auch in Söder-like eigentlich ganz clever reagiert, indem er einfach gesagt hat, geht gar nicht, aber ist in Bayern halt auch kein Thema. Irgendwie sich mit der AfD in der Regierungsverantwortung arrangieren zu müssen. Hat er recht, hat er also leichte Vorlage aufgenommen und verwandelt.
Nee, ich meine jetzt mehr für die Kanzlerfrage und so. Was macht das?
Ich glaube, ja, also Wüst oder Söder.
Und was ist mit Dani Günther? Der
hat er eine Mission?
Gerne, ich glaube schon.
Ja.
Und der ist klug und gut, aber er singt leider manchmal im Bierzelt Laila laut und lässt sich dabei aufnehmen.
Naja, er lässt sich halt von aber, der Cancel Culture nichts verbieten.
Nee, genau. Und damit, ich glaube, damit punktet er auch. Der ist smart.
Das muss man, glaube ich, als CDU-Politiker auch oder Politikerin sich nichts von der Cancel Culture verbieten lassen. Von der Vogue-Bubble.
Also, I don't know.
Ja.
Die drei.
Deutsche Politik.
Das sind die zukünftige Spitze, wenn Friedrich Merz endlich eingesagt wird.
Endlich jemand Pfahl durchs Herz stößt.
Ich habe auch wirklich nicht, das ist ja das, was du meinst, das ist ja eigentlich ganz interessant, mit mir wird die AfD halbiert. Das Einzige, was man von Friedrich Merz hätte erwarten können, ist, dass er die CDU auf einen klaren, definierten, konservativen Kurs bringt, in den sich Teile Deutschlands versammeln können.
Ja, hätte ich ehrlich gesagt ihm auch zugetraut. Also als er damals das erste Mal irgendwie verloren hat gegen AKK, ist er ja auch schon eigentlich angetreten und sich extremst deutlich von der AfD distanziert und sehr deutlich gemacht, dass das irgendwie sein politischer Hauptfeind sei.
Ja.
Und damals habe ich noch gedacht, naja, also ich habe jetzt keinen Bock eigentlich darauf, dass der jetzt irgendwie wieder reanimiert wird, wie du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite, wenn er sich irgendwie so klar positioniert, dann ist das bestimmt gar nicht mal so schlecht, weil man ja auch früher immer mal wieder diese Aufweicherscheinung der sogenannten Brandmauer gegen rechts bemerkt hat. Und es ist ja auch auf kommunaler Ebene schon seit Jahren Realität, dass da teilweise und auch nicht nur von der CDU gemeinsam mit der AfD abgestimmt wird. Weil, na klar, die sitzen da, die haben Stimmrechte ja. Und man muss jetzt auch nicht irgendwie dem Märchen anheimfallen, dass die immer nur für die schlechte Sache stimmen. Weil auf kommunaler Ebene, wenn es wirklich, keine Ahnung, um
Zebrastreifen geht, vielleicht auch mal einen Kreisverkehr einrichten.
Und genau, und dann ist das ja, also finde ich jetzt in der Sache auch nicht verwerflich. Und ich glaube, ne, das ist mein Eingangsstatement, ich glaube, dass das unterm Strich das ist, was er eigentlich sagen wollte, aber auf so extrem ungeschickte Art und Weise, und das ist so wenig nachvollziehbar, weil der Mann ist ja erfahren, ein sehr erfahrener Politiker.
Ja, aber wie krass zerrissen diese Partei ist. Ich glaube, der muss auch einfach, der ist halt Vorsitzender einer Partei, in der viele Leute sind, die irgendwo arbeiten politisch, wo die AfD 40% hat.
Genau.
Und die sich mit den Arrangen, wo das Realität ist.
Das meine ich.
Und wenn der jetzt sich hinstellt, und dann, das ist natürlich für die auch ein Scheißsignal. Und dann ist der zwischen einer modernen, europaorientierten, erneuerbare Energie orientierten Großstadtwirtschaftspartei da im Norden, und Markus Söder mit seiner Bayern-Folklore und irgendwelchen Leuten, die sich mit den Nazis in Brandenburg rumschlagen. Das passiert alles in dieser Partei.
Ja.
Das Problem hat natürlich eine SPD nicht, weil die sozusagen, egal in welchem Bundesland sie ist, was das angeht, eine sehr einheitliche, klare Position hat.
Was auch etwas einfacher ist aus der Position heraus.
Was viel einfacher ist, ja, klar.
Da hat tatsächlich mal der beknackte Strauß recht gehabt, es darf nichts rechts von der Union gehen.
Ja. Und da ist die CDU auch in dem Sinne wirklich Volkspartei, weil sie das ganze Spektrum abdeckt.
Ja.
Und dann sitzt oben drauf Friedrich Merz und muss im Interview irgendwas, ja, und dann... Ja. Ich beneide ihn nicht.
Nee, es ist kein leichter Job. Aber es ist
auch, er macht ihn schlecht.
Er macht den schwierigen Job leider sehr schlecht. Und was halt so ekelhaft ist, die verfickte AfD muss sich einfach nur zurücklehnen und muss nichts machen letzten Endes. Die sitzt einfach nur da und lacht sich ins Fäustchen. Und das finde ich ekelhaft. Aus deren ekelhaften Perspektive nachvollziehbar, aber aus menschlicher, humanistischer Perspektive ekelhaft.
Ekelhaftig!
Pro oder Contra Parteienverbot?
Der AfD?
Mhm.
Das ist eine Frage, die ich mir nicht stelle, weil ich finde, dass, also ich möchte, dass jedes Parteienverbot an sehr harten, sehr klaren juristischen Kriterien passiert.
Ja.
Und deswegen möchte ich einfach nur, dass die angewendet werden. Und wenn das dazu führt, dass sie verboten werden muss, dann soll sie verboten werden, und wenn nicht, dann bitte nicht. Ich möchte nicht, dass diese sehr guten demokratischen Kriterien aufgeweicht werden.
Man hat doch immer ein Gefühl zu Regeln und Gesetzen, ob man das jetzt irgendwie gut oder nicht gut findet.
Ich würde mir sozusagen wirklich an erster Stelle wünschen, dass die Regeln hart angewendet werden. Und dann kann man natürlich überlegen, was würde denn eigentlich passieren, wenn die AfD verboten werden würde. Welchen Impact hätte das? Also welche Konsequenzen hätte das? Jetzt mir egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht.
Sie wären wahrscheinlich nicht mehr so vielen Landtagen.
Ja, wahrscheinlich wären sie nicht mehr ganz so vielen Landtagen. Aber was würde das sozusagen mit der Diskussion machen? Was würde das mit den Leuten machen, die zurzeit AfD wählen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wie würden die sich organisieren? Was würde da passieren? I don't know.
Was sind das überhaupt für Leute?
Schön wäre auf jeden Fall, dass die Parteienfinanzierung nicht mehr dorthin fließen täte.
Die fließt ja sogar noch zu der NPD.
Dass sie keine Spenden sammeln dürften.
Die heißen gar nicht mehr NPD. Die haben sich doch jetzt irgendwie umbenannt.
Ja.
Ich weiß nicht mehr wie. Irgendein beknackter Name.
Was würdest du wohl, wenn du an so einen NPD-Infostand gehst, sagen, wenn ich sagen würde, warum soll ich nicht die AfD wählen?
Hä? Moment.
Du gehst ich gehe zu einem NPD-Infostand und sage sie mir einen Grund, warum ich nicht die AfD wählen soll.
Sehr gut.
Das ist so ein gutes Segment für so extra drei oder
ich
so.
Ich habe in meinem Leben noch nie einen NPD-Stand gesehen, aber wenn ich mal einen sehen sollte, werde ich das vielleicht mal machen.
Obwohl du nicht mal im Supermarkt fragst, wo irgendwas steht.
Ja, das ist was anderes.
Mit NPD-Leuten redest du mit Supermarktangestellten nicht.
Ich mag es nicht, wenn Leute auf Augenhöhe oder höher sind als ich, aber wenn sie unter mir stehen, habe ich überhaupt kein Problem mit der Diskussion. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber das ist eine super spannende, interessante Frage, wie die darauf reagieren. Ich bin AfD-Wähler, sagen Sie mir, warum ich Sie wählen soll. Was macht Sie besser als die AfD?
Jede Stimme für Sie ist doch eine verlorene Stimme für die AfD.
Genau.
Und damit für den notwendigen Umschwung in Deutschland. Dann treten die aus und treten in die AfD ein sofort. Die weinen, wenn ich ihnen das sage.
Dann stärken wir unterm Strich die AfD.
Ja.
Das ist nicht das, was wir wollen. Wobei ich weiß nicht, ob die Leute, die aus der NPD in die AfD wechseln, nun wirklich eine große Verstärkung unterm Strich sind. Das fand ich auch so. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das habe ich aber auch gelesen in dem Zuge dieser ganzen Diskussion. Dass irgendein Kommunalpolitiker sich geäußert hat und gesagt hat, wir seit Jahren sind wir hier mit der AfD zusammen, weil die gewählt wurden. Die haben in der ganzen Zeit nicht einen einzigen vernünftig formulierten Antrag hier eingebracht. Also die sind einfach rein fachlich nicht in der Lage, Politik zu machen, selbst wenn sie es wollten.
Ja, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Ich bin ja nun ein bisschen politisch vernetzt und aktiv. Ich habe mehrfach schon gehört, dass man es einfach mit einem so großen Stümpertum zu tun hat und mit einer so großen Inkompetenz, was in allen Bereichen, dass man auch nicht mit denen zusammenarbeiten könnte, dass sie sich halt überall selber rauskegeln, dass sie sich zerstreiten, dass die, hat man ja auch mit der Bremen-Wahl gesehen, das ist ja typisch. Also ja. Ja, klar, was sind denn das für Leute? Das sind einfach die also man muss ja nicht unbedingt die Wähler in der AfD beschimpfen, aber die Leute, die politisch aktiv in der AfD sind, das sind wirklich die am wenigsten wertvollen Menschen Deutschlands.
Wenn man Menschen in unterschiedliche Wertigkeiten einordnen würde.
Sie haben nicht weniger Wert als Menschen, aber sie sind weniger wertvoll. Als Beitrag für das, was sie leisten am Gemeinwohl.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das kann man so stehen lassen. Sie leisten nicht viel Gutes.
Obwohl sie sich politisch engagieren. Das ist mehr als die meisten anderen tun.
Ja, aber in dem Fall wäre es besser, sie würden es nicht tun.
Ja, besser, ja. Sie würden einfach auf ihrer Couch sitzen, Netflix gucken und Chips fressen, sich einpissen.
Und genau, sich einpissen und von zu Hause auf die Ausländer schimpfen.
Das können sie sehr gerne sein lassen. Aber können sie auch machen, wenn sie es in ihren eigenen vier Wänden lassen.
Mach doch jetzt nicht dein... Ich habe da gerade reingerochen.
Es ist okay, es ist
zu langsam. Es ist immer noch dein WD-40-Flaschenöffner.
Aber ich sag dir, die Bierflaschen riechen jetzt nicht mehr nach WD-40 danach. Das hat sich verändert.
Ja, stimmt.
Und seitdem das so ist...
Aber lass das doch wenigstens mit der Öffnung nach oben stehen. Dann kannst du ein bisschen ausdünsten.
Das ist jetzt schon viele Wochen so.
Aber es stand ja auch immer falsch rum.
Vielleicht nicht immer. Ich glaube, ich habe schon mal diese... Aber es funktioniert, das ist das Geile. Es hat geklappt.
Ja, natürlich hat es geklappt. Es ist WD-40.
Ich habe nur ein bisschen zu viel genommen.
Deswegen hat es so gut geklappt.
Ich glaube, es hat auch mit wenig genauso gut geklappt. Aber weniger schlecht.
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, über das wir gerade gesprochen haben.
Stopp, bevor du ein Thema anschneidest, möchte ich sagen, ich möchte in dieser Folge nichts mehr besprechen, bei dem ich mich potenziell um Kopf und Kragen reden muss.
Woher weiß ich das denn vorher?
Kannst du fühlen. Okay. Ich kann ja auch Opt-out machen, wenn das kommt und ich das merke.
Ja, dann sagst du das. Ja. Weil das vielleicht ist das so ein Thema, keine Ahnung. Ich habe die Beobachtung gemacht, wenn man sich so UnterhaltungskünstlerInnen weltweit anschaut.
Ja.
SchauspielerInnen, SängerInnen.
Von Robbie Williams bis Gwyneth Paltrow.
Genau.
Alles dabei.
Alles dabei. Ist es nicht erstaunlich, dass, also zumindest, mir fallen keine Gegenbeispiele ein, deswegen sage ich, dass alle wirklich extrem erfolgreichen Menschen entweder unpolitisch nach außen hin sind oder politisch eher links einzuordnen sind. Aber niemand von denen so richtig politisch rechts.
Chuck Norris. Clint Eastwood. Aber ja, du hast recht. Das sieht man ja auch immer, sogar im Bundestagswahlkampf, aber auch im US-Wahlkampf, welche Prominenten da und wen unterstützen. Da waren immer nur Chuck Norris und Clint Eastwood für die Republikaner, sind immer aufgetreten auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Weil sonst
und die anderen waren alle, ja klar.
Sonst gibt es noch Dennis Rodman und Gerard Depardieu.
Das hat natürlich auch was zu tun mit, womit hat das was
ja,
zu
genau.
tun?
Ja, genau. Dem
denn, möchte ich auf den Grund gehen. Wer ein Star ist, ist nicht zwingend sehr gebildet. Mhm. Nicht sehr akademisch, nicht sehr klug. Mhm. Die sind tendenziell weltläufig, das hilft.
Also viel von der Welt
und,
zu
und
sehen.
Und sind auch abhängig von globaler Struktur, von globaler Wirtschaft, von auch einer gewissen... So, also das, was ich mal neulich... Wo hatten wir denn das? Bei der AfD, bei Rechten? Das ist irgendwie alles... Das, was rechte Regierungen tun, ist ja nicht, die gestalten ja eigentlich in niemandens Sinne Staaten und Gesellschaften, sondern die ziehen ihre Stimmen aus Ängsten und Sorgen und Ängsten, die sie selber schüren. Aber es ist selten so, es ist nicht so, dass Donald Trump Politik für seine WählerInnen macht.
Das stimmt.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die Stars sind, die sind nicht so sehr gefangen in ihrem Trailerpark. Die kommen weltweit mit Leuten in Kontakt, die sind abhängig davon, dass die ganze Maschinerie um sie funktioniert.
Aber ich habe das Gefühl, dass wenn sich jetzt jemand, weiß ich nicht, wenn Taylor Swift, die sich tatsächlich sehr häufig eher linkspolitisch äußert oder geäußert hat und hat ja auch irgendwie zur Nichtwahl von Donald Trump aufgerufen und so, das war ein Riesending. Wenn alle Swifties jetzt auf sie hören, dann hat Donald Trump keine Chance mehr, so war der Tenor. Wenn die sich jetzt hypothetisch doch eher dem politisch rechten Spektrum zuordnen würde, also und auch sich so äußern würde, dann würde sie doch ganz schnell aus vielen Medien verschwinden. Im Grunde ist es Cancel Culture, die ich jetzt hier gerade beschreibe. Aber hast du nicht das Gefühl, dass dem so wäre?
Es würden sich auf jeden Fall viele davon abwenden.
Ich meine, guck dir Michael Wendler an, guck dir Xavier Naidoo an und so.
Also das ist natürlich schon, aber ich glaube schon, dass die das auch wirklich so meinen.
Ja, das will
also ich gerade Leute, die selber, die nicht sozusagen Pop-Produkte sind, sondern die selber KünstlerInnen sind, wie ich es bei Taylor Swift annehme, haben, glaube ich, auch einen anderen Zugang und Umgang mit der Welt, sind ein bisschen offener, liberaler, toleranter, insgesamt menschlich positiver ausgestattet mit Werten. Und es gibt ja auch immer so Stars der rechten Szene, gerade so irgendwelche YouTube-Leute oder so, die dann so hochgepusht werden, die auch viele Follower haben, die auch so...
Und dann werden sie wegen Menschenhandel verhaftet und in den Knast gestellt.
Genau. Und die haben...
Oder müssen eine Milliarde Dollar Strafe bezahlen.
Und die brauchen ihre eigenen Plattformen. Also die gehen dann über Social Media und werden aber nicht hofiert von den Großen. Und die Medien sind natürlich schon auch irgendwie liberal und links geprägt.
Genau.
Das ist ja tatsächlich so. Deswegen verfängt ja dieser Vorwurf auch der Rechten, dass gesagt wird so... Wobei natürlich das Quatsch ist, weil gerade in Deutschland die Medien sehr, sehr ausgewogen berichten und man jetzt auch nicht sagen kann, dass sie einfach die Süddeutsche die ganze Zeit die Bundesregierung hochschreibt, weil da die Grünen mit drin sind. Das ist ja auch Quatsch, das passiert ja nicht, im Gegenteil. Die sind, bemühen sich schon sehr, sehr um journalistische Neutralität, das wird dann natürlich nicht gesehen. Ja.
Also glaubst du, dass man als rechtskonservativer Musiker, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt rechtskonservative so ein Musikerduo wären, würden mega geile Songs schreiben, die richtig vielen Leuten gefallen, würden wir...
Wir würden davon absehen, uns politisch zu äußern.
Genau, das ist doch interessant.
Aber in Deutschland sehen auch sehr viele Leute, die linksorientiert sind oder linker orientiert sind, auch davon ab. Denn in Deutschland, das merkt man, finde ich, auch, dass wenn die Kämpfe nicht so existenziell sind, dann halten die sich zurück, weil sie niemanden verprellen wollen. Die wollen Platten und Filme und sonst was auch verkaufen.
Beispiel.
An Leute, die rechter ticken.
Nenn Beispiele.
Ach, ich weiß nicht. Ich habe mal, irgendwann hat sich mal Seed politisch geäußert. Ich weiß nicht, ob die sogar zur Wahl der SPD aufgerufen haben, mal in irgendeinem Wahlkampf oder irgendwie haben sie sich geäußert. Und dann gab es halt Leute, die gesagt, halt sie mega den Shitstorm über sie ergossen haben dafür. Und gerade eine Band wie Seed, die sicherlich im linken Spektrum mehr Fans hat, wird aber einfach von allen und jeden gehört. Und sicherlich auch von dem einen oder anderen AfD-Wähler gerne gehört.
Weiß ich nicht, das sind doch ganz viele verschiedene Nationen, die dann dieser Band
spielen. Ja, ist egal. Machen einen geilen Dancehall-Song und dann wippen alle mit und das kennen alle und dickes B und Ding und weiß ich nicht.
Mhm.
Und Ding ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist egal. Aber vielleicht ist Heat auch ein ganz schlechtes Beispiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Bands gibt, die einfach so groß und berühmt sind, dass sie auch im konservativen rechten Rand, die einfach sich nicht äußern wollen, weil sie tatsächlich niemanden verprellen wollen, weil sie auch nicht, und das finde ich auch eine kluge Einschätzung, sagen wollen, die haben ja eine krasse Macht zum Teil über Leute. Also es gibt ja einfach, du kaufst dir einen Sparschäler, weil Jan Böhmermann den gut findet. Also wenn jetzt, es gibt ja viele Leute, die wirklich krass manipulierbar sind und das ist eine große Verantwortung.
So wie ich.
So wie du. Und wenn jetzt diese Leute dazu aufrufen, eine bestimmte Partei zu wählen, ist das eine krasse Einflussnahme
auf den politischen Willensbildungsprozess. Naja, aber es ist ja ein extrem großer Unterschied zwischen, man wird explizit aufgefordert, eine bestimmte Partei zu wählen oder man äußert sich zu politischer Thematik.
Ja, aber da musst du natürlich dann auch, du willst dich nicht in diese Debatten reinziehen lassen, du willst nicht in diesen Strom, sondern dann machst du so allgemeine Plattitüden wie rettet Leute in Not, und das machen ja ganz viele auch, dass sie so das, was alle unterschreiben können, Natur ist wichtig, Leute sollen nicht sterben, Nazis sind scheiße, da können sie alle unterschreiben, da macht niemand was falsch mit, da können die Leute sagen, ja, geil, das finde ich auch, ich liebe euch. Und keinem ist was wehgetan. Aber wenn es ein bisschen ums Eingemachtere geht und um ein bisschen feinere Debatten, halten die sich alle fein zurück.
Naja, nein.
Mit Grund.
Nein, tun sie aber nicht. Also wer sind so die größten Musikstars in Deutschland? Das sind sowas wie Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen. Westernhagen. Die spielen immer noch Stadiontouren.
Na gut, die sind natürlich sehr politisch.
Und die sind sehr politisch, und zwar auch sehr deutlich politisch. Ja. Nicht einfach nur irgendwelche Parolen und Phrasen, die irgendwie.
Ja, aber bei Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen hat man nicht den Eindruck, dass die vor 100.000 18- bis 20-Jährigen spielen, die irgendwie wie Wachs verformbar sind und auf Parolen hören, sondern die äußern sich auch dann differenzierter und in langen Interviews oder Podcasts oder so.
Ja, oder wie vor ein paar Jahren, wo Herbert Grönemeyer einen Shitstorm von rechts bekommen hat, weil so ein Konzert, also wo jemand auf dem Handyfilm mitgeschnitten hat, wie er in einer Ansage gesagt hat, scheiß Rechte, wir gehen keinen Millimeter nach rechts, wir müssen uns dagegen wehren. Also eben halt nicht nur so Plattitüden rausgehauen hat. Und da wurde er halt super viel angefeindet von
solchen Leuten. Ja, und Herbert Grönemeyer wird sicherlich auch von Rechten gehört. Auch wenn er explizit nicht rechts ist, weil er einfach so ein krasser Megastar ist. Aber ich finde, also man merkt halt schon, dass wenn es ans Eingemachte geht, das ist aktiv. Überleg mal, wie krass das sich geändert hat während der Corona-Zeit. Wie viele Leute in Deutschland sich öffentlich geäußert haben zu dem Thema. Marius Müller-Westernhagen, dessen Lied Freiheit verunglimpft wurde, der sich dann mit der Spritze im Arm hat ablichten lassen.
Und Freiheit dazu geschrieben hat.
Super Move. Und das haben natürlich ganz viele gemacht, weil das ein viel krasseres, spaltenderes Thema war, wo die Leute auch das Gefühl hatten, hier geht's wirklich um was. Und in den USA fühlen sich, glaube ich, wirklich viele Leute, da hast du ja eine ganz andere Art von Kulturkampf und Drama, Donald Trump zu verhindern, und äußern das völlig ungeschminkt und klar und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gleich vergleichbare Menge an deutschen Prominenten sich im nächsten Wahlkampf klar gegen Friedrich Merz positionieren.
Na gut, aber in Deutschland gibt es halt auch nicht nur zwei Parteien.
Das ist richtig.
Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du nur die Wahl aus zwei Parteien hast, dich dann aber lautstark für die Seite, die du für die bessere hältst.
Bis zur äußern. Letzten Wahl war es völlig unrealistisch, dass es irgendeine Partei gibt, die die Kanzlerin und den Kanzler stellt, die nicht SPD oder CDU.
Nee, aber muss ja auch nicht. Also das ist ja nun mal in einer parlamentarischen Demokratie so, dass das...
da gab es ganz lange nur drei Parteien im Parlament, und dann gab es vier Parteien im Parlament. Also das ist, du wirst es trotzdem nicht erleben, dass es... Oder bisher konnte man das nicht erleben, dass es in Deutschland so sehr war, dass wenn jetzt die AfD, wenn die CDU die Brandmauer fallen lässt und die AfD kurz davor ist, mit Bernd Höcke Kanzler zu stellen, dann wirst du sowas in Deutschland auch erleben.
Ja, aber ich meine, in Deutschland erlebst du es, glaube ich, doch durchaus auch jetzt schon, dass zumindest sich die meisten erfolgreichen Menschen, wenn die sich öffentlich äußern, darauf einigen können zu sagen, wählt nicht die AfD. Wird irgendwas anderes, aber nicht die
AfD.
Das stimmt.
Aber findest du nicht, wenn wir jetzt die 5000-fache Reichweite hätten mit unserem Podcast, dann würde ich mir schon Gedanken darüber machen, ob das demokratietheoretisch eigentlich so okay ist, wenn wir sehr, sehr klar, also wenn wir darüber reden und im Gespräch ist was anderes, aber wenn wir wirklich eine klare Empfehlung rausgeben würden.
Also ich würde nicht mal im engen Freundeskreis eine Wahlempfehlung aussprechen. Also ich einfach so tief davon überzeugt bin, dass jeder Mensch das für sich selbst entscheiden können und können soll und am besten informiert entscheiden, was meistens nicht passiert, weil die meisten Leute wählen halt wegen irgendwelcher, weiß ich nicht, Schlagzeilen, Parolen, anderen Leuten, die ihnen halt irgendwas vorgesagt haben.
Auch die guten Parteien werden
aus falschen Gründen gewählt, teilweise, natürlich. Was mir natürlich lieber ist als die schlechten Parteien, aber weil das Ergebnis ist ja unterm Strich das, was zählt. Nämlich, erstmal wird überhaupt gewählt und zweitens, wo wird das Kreuz gesetzt? Und da würde ich außer zu sagen, bitte wähl auf gar keinen Fall die AfD. Wenn es geht, bitte nicht FDP und CDU. Das wäre schon ganz cool. Ansonsten feel free. Da hätte ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Und insbesondere nicht mit dem Hintergedanken, aber dann wollen uns die Rechten nicht mehr hören. Habe ich kein Interesse dran. Also,
ja, das wäre uns natürlich völlig egal, aber Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich das auch ein bisschen zu doll ins Zentrum gesteckt, dieses, dann verlieren wir Leute. So. Das, ich glaube, viele wollen einfach nicht, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wegen irgendetwas ganz anderem, willst du nicht in diese Diskussion gezogen werden. Du bist ja sofort, du wirst in Talkshows dann eingeladen, dann gibt es Interviews, dann gibt es Berichte
darüber. Ja, aber darüber, da kann man ja auch entsprechend darauf reagieren.
Ja, aber das ist super viel Arbeit. Und ich das weiß, alles einzufangen, gerade im Internet. Also,
und ich meine, wir wissen ja auch, dass einfach, wie schnell eine Schlagzeile entsteht und wie doll eine Schlagzeile Einfluss haben kann.
Ja, und es ist so unbequem, glaube ich, sich in so politischen Alltagsstudel reinziehen zu lassen, als jemand, der
eigentlich nichts damit zu tun hat.
Rockmusik macht oder Schauspieler ist oder
aber deswegen,
Romane
du
schreibt.
Du hast ja die ganze Zeit dieses Thema Wahlempfehlungen oder ganz klar zu sagen, mach das, sondern das ist ja gar nicht das, was ich meinte, sondern einfach nur diese eher linke, liberale Grundhaltung, dass die meisten sehr erfolgreichen Menschen eher eine linke, liberale...
Ja, das stimmt.
Und das, obwohl ja gleichzeitig seit Jahren immer alle Leute immer oder überall heißt es, es gibt einen Rechtsruck in Deutschland, es gibt einen Rechtsruck in Europa, es gibt einen Rechtsruck in Amerika.
Ja, was die Wahlergebnisse angeht, stimmt das auch.
Genau, aber trotzdem führt das nicht dazu, dass auf dem gleichen Level wie eine Taylor Swift irgendjemand aus dem rechtskonservativen Lager irgendwie einen gleichen Stellenwert hat.
Ja.
Und das finde ich sehr erstaunlich, weil... dadurch, dass eben die meisten Leute sich eher liberal äußern, wenn sie sich äußern, tun ja wie gesagt nicht alle, dass aber trotzdem, obwohl man immer sagt, die haben irgendwie so viel Follower, die haben eine Plattform, die haben so viel Einfluss und so, dass trotzdem ein Rechtsruck in den Wahlen zu bemerken ist. Und das ist doch irgendwie erstaunlich.
Ja. Und es ist aber auch krass, wenn du überlegst, was Xavier Naidoo, wie der so krass im Fokus stand, so, oh Gott, kann der noch Verträge bekommen? Weil er sei, gut, der hat auch einfach wirklich harte Sachen rausgehauen und super merkwürdige Dinge. Aber wenn halt irgendjemand sich auf vergleichbarem Niveau im Mitte-Links-Spektrum äußert, wäre das ja gar nicht mal, das wäre keine Schlagzeile.
Nein, aber das war halt, also abgesehen von dem abgefahrenen Verschwörungskack, war das ja auch einfach antisemitisch, was er gemacht hat.
Und das ist natürlich, ja, klar. Aber es gibt sozusagen tatsächlich nicht das Pendant im moderatrechten
Spektrum. Genau, ganz genau. Das ist eigentlich das, was ich irgendwie so erstaunlich finde. Dass wenn irgendwie, wenn man sich die Demokratien anschaut, dass das, was da in den Wahlen am Ende steht, nicht sich in der Unterhaltungsbranche wiederfinden lässt.
Ja, und die Leute, die das gibt, die äußern sich dann nicht. Nehmen wir mal Günther Jauch.
Ja.
Sky Dumont.
FDP. Aber ich glaube, Günther Jauch spielt auch FDP.
Aber Sky Dumont ist ja auch jemand, der wahrscheinlich sich sowas, so ganz grundlegende politische Sachen, Dinge sagen würde, die wir auch unterschreiben würden.
Mit Sicherheit. Und ich meine, die FDP ist ja nun nicht als rechte Partei bekannt, sondern eher als klassische Partei der Mitte. Was sich nicht immer so in den Äußerungen widerspiegelt.
Was ist eigentlich die Mitte? Ist die Mitte 50, der Mitte von 5, also ne?
Ja.
Setzt du das politische Spektrum genau auf die Bevölkerung und sagst, das, was in der Mitte ist, ist tatsächlich rechts davon, ist genauso viel wie links davon?
Dann ist wahrscheinlich die FDP tatsächlich die Mitte.
Dann ist die FDP, ja, weiß ich nicht, dann kenne ich mich eher nicht.
Sondern?
Gibt es genauso viele Leute, die rechts von der FDP stehen wie links? Wobei, das ist rechts und links funktioniert ja sowieso nicht, weil die FDP in vielen Punkten relativ progressiv ist und so und tatsächlich ja liberal im Sinne von Bürgerrechten und so weiter. Mann, okay.
Ja, politische Folge.
Aber ich habe gerade mal drüber nachgedacht, auch als wir mit der Folge angefangen haben, dass wir früher politischere Inhalte hatten.
Ja, das stimmt.
Wir dass wir ein bisschen wieder mehr ins allgemein alltägliche, persönliche Dings sind.
Ja. Ist das jetzt ohne Wertung, ne?
Das ist ohne Wertung.
Feststellung. Ja, ich finde das auch gar nicht schlecht. Das tat mir, glaube ich, mal wieder gut jetzt. So ein bisschen politischer zu werden.
Ich hätte Lust, ich habe gerade, ich habe den Satz sehr falsch begonnen. Okay, ich hatte gerade ein Gefühl von, weil wir hier auch so im Keller sitzen, von früher, wenn man bei nicht unbedingt Freunden, sondern Leuten zu Besuch war und die hatten so ein PC. Und da waren so dann irgendwelche Software drauf, die krass war, oder irgendwelche Spiele, die man nicht kannte.
Mhm.
Und dann saß man so vor diesem flimmernden Bildschirm im dunklen Raum und war Vereiner und hat dann irgendwelche Sachen mit denen gespielt. So. Hast du das auch erlebt? Dass du so ein bisschen so vielleicht irgendwie ein Nachbar oder ein Kind von Freunden, von den Eltern oder so, wo man dann im Keller war und der war vielleicht 4 Jahre älter als man selber und da hat man so Sachen gesehen und das war einfach super krass.
Also nicht im Keller, sondern schon im Zimmer, weil also ich glaube, niemand, mit dem ich in der Kindheit befreundet war, hatte ein Haus.
Nee, auch in Wohnungen, wo die dann in ihrem sozusagen, so diese Keller von typischen Wohnungen. Das habe ich mehrfach erlebt, dass die dann so von den älteren Brüdern oder so umgebaut wurden zu so einem Computer, zu einer Computerhöhle, so einer richtigen Höhle.
Ich kenne das, da standen nur aus Kisten und der
alte Stepper von den Eltern, der nicht mehr benutzt wurde. Und dahinter war da so ein alter kaputter Schreibtisch aufgebaut und da stand ein fetter Röhrenmonitor drauf. Und da haben sich dann die großen Brüder ausgetobt.
Ich kenne das tatsächlich nur von meinem alten Nachbarn Dennis Robert, der mir viel zu jung alle möglichen indizierten Spiele auf dem PC gezeigt hat. Von Doom über Doom 2 über Duke Nukem 3D.
Man saß staunend daneben.
Mortal Kombat 1 und so. Ja, ich habe mitgespielt. Wir haben einfach stundenlang, keine Ahnung, wo er das immer her hatte, aber stundenlang haben wir diese ganzen Sachen gespielt. Da war ich 7, 8, 9 Jahre alt.
Dieses, ich zeig dir mal was Neues an meinem
Körper. Ja, genau.
Und das war wirklich
als dann das erste Mal Wing Commander 3 kam.
Oh,
mit den richtigen Zwischensequenzen.
Mit Mark Hamill.
Luke Skywalker spielt in einem Videospiel mit. Es gibt echte Schauspielszenen in einem Videospiel.
Da war dieser Feldtyp, der am Ende der Böse war.
Die Kirathi.
Oh Mann, das war so schlimm. Der war so sympathisch.
So hießen die. Ja, das war ein geiles Spiel. Oder Phantasmagoria auf 7 CDs.
Mhm.
So ein Point-and-Click-Adventure. Mit sehr brutalen Todesanimationen oder Todesszenen, die da gezeigt wurden. Das war alles überhaupt nicht für mein Alter geeignet. Aber sowas, also in dem Kontext kenne ich solche Situationen. Aber Software nicht.
Ja, doch sowas wie das erste Mal Microsoft Sam, so Sprachprogramme. Hast du was eingetippt und dann hat er das gesagt.
Wie hier?
Microsoft Sam. S-A-M. Sam.
Nie gehört.
Da könnte man irgendwas eingeben.
Ja. Yeah.
Und das wurde dann vorgelesen. Das war das ganze Programm.
Naja, und das war damals sicherlich spektakulär.
Ja, und vor allen Dingen konnte das nur Englisch. Und man wollte aber, dass er deutsche Sätze spricht. Und dann konntest du nicht Deutsch schreiben, sondern musstest das Deutsch so lautmalerisch schreiben.
Ja, geil.
Dass er dann, so haben wir unseren ersten Computer bekommen. Das war ein Amiga 500. Eigentlich gar kein Computer, sondern eher so wie eine Spielekonsole. Aber man konnte auch
programmieren.
Man hatte dann eine Diskette und auf der Diskette war ein Schreibprogramm.
Ja.
Dann mussten wir die Schreibprogramm-Diskette in den Amiga schieben und dann konnten wir Texte schreiben und drucken und speichern.
Das war ja das gute Argument für junge Menschen damals, die dann sagen konnten, Mama, Papa, ich brauch sowas für die Hausaufgaben. Nie hat irgendein Kind sowas für die Hausaufgaben
benutzt. Und dann musstest du ernsthaft, hast du die Diskette mit dem Programm drin, weil es gab keine Festplatte.
Ja.
Es gab keinen Speicher. Und dann hast du einen Text geschrieben, 2 Seiten, und dann wolltest du den speichern und dann musstest du die Diskette rausnehmen mit dem Programm, eine leere Diskette reinmachen, auf der Diskette speichern, dann sie wieder rausnehmen und das Programm wieder reinmachen, um weiterzumachen.
Ja, gut.
So gut. Und Microsoft Sam hat damals der Lebensgefährte meiner Tante, der war so ein Technik-Afficionado. Wie heißt das Wort?
Afficionado.
Und der hatte alles immer, als erstes. Und der hatte dann irgendwann diesen Amiga 500 und da waren wir, wenn wir zu Besuch waren, haben wir dann da Frogger gespielt und The Dangerous und Arkanoid und Tetris und
Pong.
Die Hanse, seltsam. Naja, und irgendwann kamen wir dahin und dann hat er von Microsoft Sam abgespielt, unsere ganzen Namen vorgelesen. Wir konnten es erst nicht verstehen. Und der letzte Satz dieser Nachricht war: On dieser Computer steht ab jetzt my Guildmeister in Clay Camp. Und wir saßen davor und konnten es nicht verstehen, weil Microsoft Sam so schlecht war. Und dann haben es uns nochmal und nochmal angehört. Und irgendwann dämmert es uns. Und dann wusste ich, ich habe jetzt diese Kiste zu Hause.
Geil. Da haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal drüber gesprochen, wie krass irgendwie der Sprung von Windows 3.1 auf Windows 95 gewesen ist. Und ich weiß noch wirklich, tatsächlich erinnere ich mich konkret daran, wie ich das erste Mal Windows 95 gesehen habe und es nicht glauben konnte, dass es technisch möglich ist, dass die Bewegung der Maus, die ich auf dem Tisch mache, 1:1 auf dem Bildschirm übertragen wird. Ich konnte das nicht glauben.
Weil es so lag hat oder was? Nee, weil es gar keine Maus gab?
Nee, weil, nee, stimmt, das muss ja, das war schon bei Windows 3.1, ja, ne? Da ging das auch schon. Dann war das
ich
da.
Hatte voll...
Ich habe angefangen mit DOS.
Ja, genau. Ich hatte nämlich auch nur DOS. So,
genau. Mit DOS so angefangen, wo es natürlich keine Mauseingabemöglichkeit gab. Alles über Tastatur, alles über irgendwelche Befehle.
Ich hatte die Maus, so die ich hatte, die hat kaum eine Bedeutung gehabt. Ich hatte einen Joystick und eine Tastatur. Das war alles
Maus. Mehr hat man auch nicht gebraucht.
Nee.
Und
der Joystick hatte
man hat natürlich Knopf. Schon davon gehört oder das irgendwie in Filmen oder Serien oder was weiß ich gesehen oder in der Werbung, dass da Leute auf dem Tisch die Maus bewegen und in gleichem Maße bewegt sich der Zeiger auf dem Bildschirm. Ich konnte das nicht glauben, dass das wirklich funktioniert.
Ja.
Und dann habe ich das erste Mal dann bei Windows 3.1 eine Maus auf dem Bildschirm gesehen und dachte, das gibt's nicht.
Das ist krass, ne?
Das kann nicht wahr sein. Und wie normal das ist für alle Menschen, natürlich nachvollziehbarerweise, aber wenn man sich daran zurückerinnert, was das für eine Mind-Explosion war.
Und Windows 3.1 hatte im Grunde hatte auch schon Desktop, aber es war im Grunde eine visualisierte Form von DOS. Es war sehr rudimentär. Mhm. Und Windows 95, was das für ein Meilenstein war, weil das im Grunde ist das, was wir heute benutzen, immer noch eine fancy Version von Windows 95.
Ja.
Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Das hat verändert, wie man PCs benutzt, wie man PCs denkt, dass du irgendwie einen Arbeitsplatz hattest, wie du die Dateien geordnet hattest, dass du einen Desktop hattest, mit dem du was anfangen konntest.
Jetzt würden wahrscheinlich Menschen, die sich damit auskennen, sagen, das hat Apple alles schon vorher gemacht. Aber es hatte sich ja nicht so flächendeckend durchgesetzt.
Nee, es wusste einfach niemand, außer der weirde Onkel, den man irgendwie hatte, der einen Macintosh hatte. Und damals hat noch niemand Apple geredet, sondern alle haben von Macintosh geredet. Und das war alles super weird.
Diesen geilen bunten Bildschirm.
Ja, richtig. Richtig. Und da war das Apple-Logo noch farbig, regenbogenmäßig.
Richtig gute Zeit.
Richtig gute Zeit. Mann, habe ich das geliebt. Habe ich ja neulich auch gesagt, das mit dem, als ich hier meinen Computer geheilt habe, wie geil das war.
Ich habe neulich im Zuge oder in Bezug auf diese ganze AI-Geschichte, wo ja immer alle Leute, oder wo es ja manche Leute gibt, die sagen, oh Gott, das ist der Anfang vom Ende.
Ja.
Künstliche Intelligenz wird uns irgendwann irgendwie überflügeln und jetzt weiß man schon teilweise gar nicht mehr, was die eigentlich veranstalten, wenn man sich mit denen unterhält per Sprache und was weiß ich. Da hat irgendjemand gesagt, war es sogar Sascha Lobo möglicherweise, hat gesagt, dass das, was jetzt so JetGPT und sowas, was die so können und was die so machen, das verhält sich wie das allererste Handy zum Smartphone, wenn man sich vorstellt, was dann in den nächsten 10, 15 Jahren an technischen Fortschritten und Entwicklung passiert, ist das, was jetzt irgendwie möglich ist, einfach nichts.
Hm.
Und entsprechend kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, egal wie gut man es versucht, was da in 10, 15 Jahren mit passiert. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig.
Hm.
Du auch?
Ich bin da noch nicht sicher. Ich habe jetzt auch mehrfach schon Stimmen gehört. Ich höre immer im Wechsel Weltuntergangsstimmen und Leute, die sagen, ey, das ist auch nicht so viel was anderes als Google und eine Suchmaschine und so. Das ist halt
ja,
alles
noch
ein bisschen fancy und so.
Noch.
Ja, aber auch die Technologie dahinter ist sozusagen nicht so groundbreaking, dass das irgendwie besorgniserregend wäre. Und das andere kann natürlich kommen, aber irgendwie, wir sind da halt einfach gefüttert mit der Vorstellung von Skynet. Auch gern gesehener Gast in diesem Podcast. Und deswegen ist es bei mir eher so ein bisschen, dass ich sage, das ist für mich so unvorstellbar und genau, was du meinst, du kannst es dir nicht vorstellen, dass ich mir auch nicht wirklich Sorgen mache.
Ja, das stimmt, das ist ein bisschen pointless, sich über etwas, wo man nicht weiß, was es ist, schon mal so vorweg präventiv Sorgen zu machen. Das hilft
und auch welche, also wenn du zum Beispiel damals gedacht hättest, so ein Szenario gemalt hättest mit jeder ist permanent erreichbar und vernetzt und sonst was, hätte man sich da krasse Horrorszenarien ausmalen können. Aber dass sich sozusagen die gesamte Welt dem anpasst, sich verändert und dass es vielleicht auch Probleme gibt, aber dass es nicht so dieses Dystopie-Ding wird, sondern die Menschen gehen halt damit um, es gibt Gerichte und Gesetze und Leute, die darauf reagieren und verschiedene Entwicklungen, die das flankieren und begleiten, dass ich von diesen ganzen Horrorszenarien immer ein bisschen kalt gelassen bin.
Ich möchte ganz kurz für meine Mutter erklären, Skynet ist die...
Nicht für deinen Vater.
Nee, der kennt sich aus und hört den Podcast nicht. Also, Skynet ist die Firma aus dem Film Terminator, die in der Zukunft, was als der Film original rauskam, das Jahr 1997 gewesen ist, durch künstliche Intelligenz sich seiner selbst bewusst wird und die Menschheit als größte Bedrohung des Planeten identifiziert, was durchaus seine Berechtigung hat.
Also Skynet ist nicht der Bösewicht in dieser Geschichte.
Nicht grundlegend jedenfalls. Allerdings ist Skynet relativ harsch in der Wahl der Mittel und provoziert einen weltweiten Atomkrieg, der die Menschheit weitestgehend ausrottet, um dann selber den Planeten zu übernehmen.
Mit Kanonen auf Spatzen ein bisschen.
Ja, auf sehr, 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 sehr viele Spatzen, da sind Kanonen vielleicht sogar angebracht. Also wenn du sehr viele Spatzen bekämpfen möchtest, dann wäre eine Kanone schon nicht schlecht.
Aber dann gerät der gesamte Vergleich ins Ungleichgewicht.
Ich weiß nicht, wie viele Spatzen so.
Die Frage ist, möchtest du die Spatzen wirklich vernichten, genozidmäßig? Oder möchtest du den Spatzen ein bisschen sagen, dass sie woanders picken sollen?
Ach so, ja, ich bin immer vom Vernichten ausgegangen.
Ja, hat Skynet auch gemacht, diesen Fehler.
Ist das ein Fehler gewesen? Weiß man nicht. Aus Skynets Perspektive wahrscheinlich nicht.
Die Frage ist, was ist denn dann da?
Ultron aus Avengers hat auch eigentlich denselben Gedankenschluss gehabt. Hat die Aufgabe, schütze die Welt und die größte Bedrohung, nachdem man alle Daten sich angeschaut hat für die Welt, ist der Mensch. Also muss der Mensch ausgelöscht werden.
Ja, Ultron ist wie Skynet.
Ja.
Basically ein Rip-Off.
Nur mit dem Unterschied, dass Ultron die etwas seltsame Villenidee hat, statt eines Atomkrieges einfach eine große osteuropäische Stadt in den Himmel zu heben, um sie dann wieder fallen zu lassen, um wie so ein Meteoriteneinschlag, wie der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat, für das Aussterben der Menschheit zu sorgen. Das ist die Idee von Ultron, der hyperintelligenten, allwissenden KI.
Ja, das ist immer wieder, Ra's al Ghul will das auch machen.
Ja, das stimmt.
Also, das ist immer so ein bisschen die Idee. Und ich frage mich jetzt mal so ganz humanzentristisch gedacht. Würdest du sagen, eine Welt ohne Menschen ist es wert, dafür zu kämpfen?
Also, ist es wert, dafür zu kämpfen, dass es keine Menschen mehr gibt, damit die Welt einfach wieder so sein Ding machen kann?
Also, ist dann die Welt ohne Menschen etwas wert?
Ja, auf jeden Fall.
Aber so viel, dass man dafür die Menschen
töten muss? Nein. Das passiert ja irgendwann von allein.
Oder sagen wir verhindern, du musst sie nicht töten. Du kannst verhindern, dass die Menschen sich hier entwickeln. Das ist nur nicht
intelligent. Ja, das wäre, glaube ich, schon ganz gut.
Für wen?
Für alle anderen,
die... Aber es gibt keine sentient Lebewesen. Niemand kriegt's mit. Niemand kann was davon.
Nee, aber...
Alle stumpfen, ameisenmäßig vor sich hin.
Zu wissen, dass es so ist. Also... Wenn ich
weiß nicht.
Also stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier einen Knopf, wo ich einmal sagen kann, ich habe zwei Knöpfe. Einer sagt, es geht alles so weiter wie bisher. Ich kann, nichts verändert sich, also einfach.
Dann musst du ihn auch nicht drücken.
Doch, ich muss. Ich habe 10 Minuten Zeit, ansonsten explodiert alles.
Kannst du nicht einfach den einen Knopf drücken oder keinen?
Nein, es ist ganz wichtig, das ist wie beim philosophischen Dilemma, es ist ganz wichtig, dass ich aktiv eine Entscheidung treffe. Entweder, wenn ich gar nichts mache, explodiert alles und alles.
Ach, das stimmt, das ist wirklich wichtig.
Das ist ein Unterschied.
Das ist wirklich ein Unterschied.
Also entweder alles läuft so weiter, wie es ist und der andere Knopf ist quasi, wir sind in der jetzigen Zeit, aber der Mensch ist aus der gesamten Rechnung raus subtrahiert. Dann würde ich, glaube ich, vielleicht tatsächlich den Subtrahierungsknopf drücken.
Niemals.
Warum denn nicht?
Erstens würdest du dich selber auslöschen.
Ja, aber alle anderen ja auch.
Und zweitens würdest du... das ist genau mein Punkt.
Ich wüsste ja, dass dann insgesamt... Also ich mag ja Tiere sehr gerne.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen provokant. Ich rette jede Spinne, jede Fliege. Ich kümmere mich darum, dass jede Pflanze nicht zertreten wird. Ich bin sozusagen ganz, ganz... So, ich will, dass jedes Leben geschützt ist. Und trotzdem würde ich sagen, eine Welt ohne Menschen ist egal.
Naja, weil du sie nicht mehr wahrnehmen kannst.
Nicht auch unabhängig von mir. Ich würde sagen, eine Welt ohne mich ist nicht egal. Weil
niemand sie bewusst wahrnehmen kann.
Genau.
Aber wenn ich weiß, dass wenn ich diesen Knopf drücke, trotzdem die Welt
existiert. Ich habe das Gefühl, ob Tiere grundsätzlich existieren oder nicht, ist ohne den Menschen irrelevant. Ist das nicht krass?
Ja, das ist tatsächlich krass.
Das stelle ich zum ersten Mal fest.
Würdest du sagen, wenn ein im Wald ein Baum umfällt und niemand hört es, ist er dann wirklich umgefallen?
Das ist so ein bisschen so ähnlich, ja.
Wenn der Mensch nicht da ist. Ich habe diese Frage nie verstanden, weil ich immer gedacht habe, natürlich ist er umgefallen. Es gibt überhaupt gar keine zwei Meinungen zu dieser Frage. Gibt es doch?
Ja, aber die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich eher sowas von wegen... Welt entsteht erst durch Beobachtung, in Klammern, durch Menschen.
Ich würde sagen, wenn die Alternative ist, eine Welt komplett ohne Leben, dann stimme ich dir zu. Aber dadurch, dass es ja noch Leben gibt, was aber halt nicht sentient ist, heißt es ja nicht, dass es nicht einen Wert hat, dass dieses Leben da ist.
Ich merke zum ersten Mal, dass meine Überzeugung ist, dass Tiere ohne den Menschen irrelevant sind.
Wow, das ist wirklich eine krasse Aussage, Alter.
Also ich möchte sozusagen nicht, dass irgendeines dieser Tiere Leid verspürt, gequält wird, Angst hat oder so verängstigt ist, sondern dann braucht, also das ist sozusagen so ähnlich wie einfach nur ein Steinplanet für mich.
Aber das sind doch trotzdem Lebewesen, die irgendwie ein gutes Leben führen können.
Ja, aber wär für mich egal. Stelle ich fest. Interessant. Und mit dem Menschen finde ich sozusagen jedes Blatt erhaltenswert und schützenswert.
Ja, aber ich verstehe.
Weil der Mensch erst dem Leben einen Sinn geben kann. Der Mensch
Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch.
Das kann ja die Ameise.
Angenommen
nicht.
Hier, das wie heißt das geile Teleskop? Max Weber Teleskop. Nein, Hubble. Nein, wie heißt das? Was ist jetzt vor einem Jahr ins Ei geschossen?
Hubble ist geil.
Ja, Hubble ist geil, aber es ist doch dieses. Haben wir drüber gesprochen damals. Ja, Mann, hat er gerade einjähriges, ist auch egal. Also dieses geile Howard Webb?
Gibt es auch.
Teleskop? Oh Webb, auf jeden Fall Webb. Howard weiß
ich nicht. Das Webb-Teleskop. Dass diese geilen Aufnahmen gemacht hat.
Wenn das jetzt ein Planeten entdeckt.
Ja.
Und James Webb.
Howard Webb gibt es aber auch. Findet Google auch gut. James Webb-Teleskop.
Also James Webb. Wenn das jetzt einen Planeten findet, welcher mit, sagen wir aus menschlicher Perspektive, niederen Lebensformen vollständig bevölkert ist, hat es doch einen Wert.
Ja.
Und unabhängig davon,
Menschen gibt auf der Erde.
Ja, aber auch wenn es die Menschen nicht geben
würde. Howard Webb ist ein Schiedsrichter.
Stimmt, Howard Webb ist ein Schiedsrichter. Weil es aber, also auch wenn es keine Menschen gäbe, hätte es doch den exakt selben Wert. Also, das ist, also der Wert einer Existenz, egal wessen, ist doch ein feststehender Wert, also ein feststehendes Parameter. Feststehender Parameter.
Ja, unabhängig davon, ob Menschen nur im Verhältnis zu Menschen.
Warum denn?
Weil der Mensch der Einzige ist, der sozusagen dem Leben Wert beimessen kann.
Hast du schon mal glückliche Tiere gesehen?
Ja, aber die wissen nicht, dass sie glücklich sind.
Aber das ist doch unerheblich. Das ist, also,
ich hätte ja nichts dagegen, dass eine Welt ohne Menschen existiert. Ich würde nur nicht, wenn ich Skynet wäre, würde ich nicht sagen, wir radieren die Menschen aus und dann, also lieber eine Welt mit Menschen, in der es Leid gibt, als eine Welt ohne Menschen, in der es kein Leid gibt.
Lieber eine Welt, in der es Leid gibt, als eine Welt ohne Menschen, wo es... Nee, das finde ich nicht. Da bin ich anderer Meinung.
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung.
Der Mensch ist der Untergang des Planeten.
Ja, beides gleichzeitig. Ambiguitätstolerant. ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe das zum ersten Mal für mich selber gerade in diesem Moment ergründet.
Das ist spannend.
Und ich stelle das fest, dass ich Skynet nicht nachvollziehen kann. Außer Skynet sagt sich, wir haben mega Bock, eine menschenlose Roboterkultur zu sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Skynet daran Interesse hat. Ich glaube, die gehen wirklich sozusagen von der Programmierung aus.
Aber
ne?
Skynet befindet sich ja, wann immer wir es sehen, im Krieg mit den Menschen. Da haben die andere Probleme, als sich Gedanken darüber zu machen.
Aber das Ziel von Skynet ist doch, Menschen auszuradieren, aufgrund der Annahme, um die Welt zu retten.
Ja.
Und die Welt zu retten, in der keine Menschen mehr sind, ist irgendwie pointless.
Ich muss mir da auch nochmal Gedanken drüber machen. Aber mein direkter, heftiger Impuls ist zu sagen, dass nicht der Mensch dafür sorgt, dass ein Wert vorhanden ist, sondern der Wert existiert und der Mensch ist nur in der Lage, ihn wahrzunehmen.
Genau. Ich sage nicht, dass der Mensch dafür sorgt, dass der Wert vorhanden ist, sondern der Mensch ist der Einzige, der ihn erkennen, anerkennen, einordnen
kann. Aber ich glaube nicht, dass ein Wert erkannt oder anerkannt werden muss, damit er schützenswert ist.
Nein, ich sage ja auch, er muss schützenswert sein. Ich sage nur, dass
nee, wenn aber du sagst, dass er, wenn kein Mensch da ist, um den Wert zu erkennen, ist alles egal.
Ja, ich sage ja bewusst egal. Ich sage nicht mehr schützenswert. Ich würde schon sagen, dass wenn feststeht, es gibt einen heftigen Virus und es ist völlig klar, der Mensch wird sterben,
ja,
dann sollte der Mensch schon noch dafür sorgen, dass im Anschluss die Tiere, der Planet, was auch immer, erhalten bleibt oder so. Das
würde
ich schon.
Er sicherlich nicht tun. Er würde bis zum letzten Tag versuchen, auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein und alles an, um sich herum auszubeuten.
Wir würden vielleicht irgendwie ein paar kleine Shelters für Tiere bauen noch.
Brauchen die doch nicht. Die kommen doch ohne uns hervorragend klar.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwie heftige Radiation oder Menschen. Wir würden versuchen, den Schaden der Menschen
zu wegzumachen. Ich dachte, das ist ein Virus.
Aber der Tiger würde nichts, da wäre vielleicht noch andere Rahmenbedingungen, der Tiger würde nichts dafür tun, die Welt zu retten.
Nein, aber das ist ja auch nicht
relevant. Man kann das nicht von dem Tiger erwarten.
Nein. Der Mensch tut ja auch nichts, um die Welt zu retten. Das ist natürlich völlig populistisch, was ich sage.
Der Mensch tut sehr, sehr viel, um die Welt
zu retten. Aber er tut noch mehr, um sie zu einem unlebenswerten Ort zu machen.
Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist.
Nein, das ist nicht das Ziel, aber es ist das Ergebnis. Er nimmt
es ins Kauf. Manche Menschen nehmen es ins Kauf. Ich glaube, glaubst du, dass mehr Menschen... Weiß ich nicht. Ist egal, das ist eine nächste Frage, die ich jetzt nicht anschneiden will. Ja. Ich möchte den Tiger retten, solange es Menschen gibt.
Aber wenn es Menschen nicht mehr gibt, können auch alle Tiger sterben.
Dann haben wir nichts mehr damit zu tun.
Nee, haben wir nicht. Aber die Tiger sind ja immer noch da.
Ja, aber who cares? Niemand
nimmt uns davon. Die Tiger kehren.
Nee.
Doch. Die haben, was ist der biologische Imperativ?
Ja, die Tiger kehren darum, dass die individuell überleben.
Ja.
Und die würden dafür sorgen, dass sie, wenn jetzt Gefahr droht, aber wenn ich den Tilgungsknopf drücke und niemals jemals ein Tiger von Gott ins Leben gehaucht
nicht worden Tiger, wäre. Nicht Tiger, Mensch. Der Tilgungsknopf ist doch der Mensch. Also der bezieht sich doch auf den Mensch.
Ja, aber in dem Moment, ich sag ja nicht, dass wir danach auch noch die Tiere töten sollen. Ich sag nur, Skynets Mission, die Menschen auszuradieren.
Ja.
Für was? Ich würde sozusagen nicht für den Kurs kämpfen, dass es einen Planeten ohne höher entwickelte Lebensform gibt. Jetzt kannst du natürlich, jetzt kommen Leute an und sagen, aber Benny, du Idiot, es ist doch längst bewiesen, dass Tiere nicht einfach nur die Grenzen zwischen Mensch und Tier gezogen ist, sondern dass Tiere durchaus in der Lage sind und dass die Grenzen fließend sind und dass es viele Affenarten
gibt. Delfine können sich selber im Spiegel erkennen.
So, genau. Und die Ameisen arbeiten auch für die Gemeinschaft und so weiter und opfern sich selber. Alles richtig. Nichtsdestotrotz finde ich den Plot unplausibel, dass man sagt, also natürlich, ich finde ihn nicht unplausibel, denn wenn ein Roboter stumpf so programmiert wird, dass gesagt wird, tu etwas um die Welt, sozusagen, was ist die größte Gefahr? Das ist logisch. Mhm. Aber wenn das jetzt nicht doofe, von Menschen nur programmierte Killerroboter wären, sondern wirklich ein Geist dahinter wäre, dann fände ich es unplausibel, die Welt zu retten, indem man die Menschen zerstört.
Ich finde auf jeden Fall, dass die Wahl der Mittel fragwürdig, um die Welt zu retten, sie komplett in einen Atomkrieg zu stürzen.
Auch noch Atomkrieg, wie bescheuert ist das denn, was sie damit anrichten, auch für alles andere?
Ja, genau, deswegen ist so die Ausführung des Plans
so ähnlich auf jeden wie Fall Ultron. Fragwürdig. Aber vielleicht ist Ultron noch ein bisschen besser, aber nee, mit Verdunklung und Staubaufwirbelung ist auch nicht so geil für die
Dinosaurier. Auf der anderen Seite hat die Welt, oder also wenn man jetzt die Welt als Erde definiert, das schon mal durchgemacht und ist ja auch ganz gut da wieder rausgekommen. Und
ist
wenn
ganz
man
gut rausgekommen,
vielleicht aber einfach nur das Ergebnis haben möchte, dass insgesamt sich alles wieder gerade rückt, dann kann man auch einmal ganz kurz Tabula Rasa machen und dann.
Ja, aber dann kommt am Ende wieder irgendwelche, weiß nicht, schweineartigen Wesen, die intelligent werden.
Ja, und die dieselben Scheiße. Da sind machen. Die Terminator ja noch da und können schießen.
Sobald irgendjemand anfängt, aufrecht zu gehen, wenn das Schwein die Hinterbeine in die Hand nimmt oder so ähnlich, andersrum, die Vorderbeine hochstreckt, wird es sofort
wäre den
mit der MG niedergestreckt.
Ja, warum nicht?
Welches Tier aufrecht geht, wird erschossen. Ja, okay.
Bye-bye, Kängurus.
Warum ist der aufrechte Gang eigentlich so wertvoll gewesen für die Entwicklung der Menschheit?
Weil man die Hände frei hatte. Um damit
plötzlich konnte man Pfeil und Bogen benutzen.
Und
um die ganzen Biber zu vernichten.
Feuer machen. Um die ganzen Biber zu vernichten. Das war das Ziel. Uiuiui, Alter, okay, Moment, jetzt müssen wir das mal, ich möchte das mal kurz rekapitulieren. Wir haben angefangen mit, weiß ich gar nicht mehr, mit irgendwelchen Quatsch, mit Panini und Fußball und Frauen-WM und Männer-WM und wer war eigentlich wann gespielt und bis wann Europameister geworden. Da haben wir, glaube ich, schon viele Leute verloren. Dann haben wir uns versucht, dem Thema kulturelle Aneignung zu nähern, was mir ganz gut gefallen hat. Ich glaube, da sind wir ganz gut, auch mit der Hintergrundinformation, dass wir jetzt beide nicht besonders tief drinstecken in der Thematik, glaube ich, haben wir uns der Sache ganz gut angenähert. Dann waren wir ganz viel bei Fotzenfritz, bei Friedrich Merz und der Politik insgesamt. Dann sind wir davon rübergeschwenkt irgendwie auf die politischen Bewusstsein von berühmten Leuten. Und am Ende waren wir bei der Ausrottung der Menschheit durch Skynet und ob wir eigentlich eine Welt ohne Menschen erhaltenswert fänden oder nicht. Das war ein Ritt.
Ich hätte bis auf das Letzte keines mehr sagen können.
Ich bin auch ein bisschen stolz,
dass es mir gelungen ist.
Das ist doch...
Und die Waschmaschine.
Und jetzt ist die Waschmaschine fertig. Die Waschmaschine spielt ihr Lied. Man hört es vielleicht nicht, vielleicht doch. Ich glaube, wir haben den Leuten für die nächsten Wochen was zum Denken mit auf den Weg gegeben.
Ich glaube, es werden viele Diskussionen über unsere Knöpfe und die Tiger und die Biber und Skynet geführt werden in all diesen verschiedenen...
Welcher berühmte Philosoph ist jetzt als Literaturempfehlung angemessen?
Rousseau.
Descartes auch vielleicht?
Beide.
Rousseau und Descartes.
Im Dialog.
Genau. Nutzt die Sommerferien. Rousseau
überhaupt nicht. Nein, weißt du was? Alle sind einfach sich einig, dass ich absolut falsch liege. Da kommen diese ganzen tierliebenden, schwufenden Leute und sagen, machen es sich einfach total einfach. Die sagen, du musst dich gar nicht drüber nachdenken über deine Frage. Wenn du der Meinung bist, dass ein Tier ohne Mensch nichts wert ist, dann bist du nichts wert. So nämlich. Und dann kriege ich wieder Hate-Mail in mein Postfach und soll gecancelt werden, wie Taylor Swift, wenn sie rechts wäre. So sieht's aus.
Ich glaube nicht. Dazu sind unsere Zuhörenden zu differenziert und zu reflektiert.
Ich habe euch Unrecht getan. Wir sind hier nicht bei Fest und Flausche.
Und wir sind hier nicht bei deinen sonstigen Schubladen in deinem Kopf,
genau,
von Leuten, die in der Schanze wohnen. Deswegen denke nicht so schlecht über die. Es ist bestimmt etwas, was Menschen zum Nachdenken bringt. Und am Ende wird natürlich die Erkenntnis sein, dass du Unrecht hast. Aber der Weg dahin kann ja trotzdem interessant sein.
Ja, genau.
Wir denken, also sind wir. Ich habe übrigens noch mal ganz kurz drüber nachgedacht.
Das ist es nämlich. Und der scheiß auch. Tiger denkt nämlich nicht. Und deswegen ist er nicht und deswegen wird er getilgt aus der Geschichte.
Du sollst Descartes lesen. Aber
von Skynet. Die haben sich die falschen Feinde gesucht.
Nee, aber ich glaube, bin ich nicht ganz richtig interpretiert, weil das ist ja eher der...
Cogito ergo sum!
Genau, das ist ja eher der Beweis dessen, dass man auf jeden Fall existieren muss, weil man denken kann. Das bedeutet ja nicht zwangsweise im Umkehrschluss, dass alle, die nicht denken können, nicht sind.
Nee, aber die können nicht wissen, dass sie sind und dementsprechend ist sie...
Wie oft warst du schon ein Tiger?
Noch keinmal.
Siehst du.
Keinmal war ich ein Tiger.
Und jetzt möchte
ich... Ich habe noch keinen Tiger getroffen, der René Descartes gelesen und verstanden hat.
Jetzt möchte ich bitte, dass du das Gleiche anwendest wie Leute, die... das nicht wollen, dass man Z-Punkt-Soße sagt, wenn es nämlich einzelne Leute gibt, die davon sich herabgewürdigt fühlen, dann sagt man das einfach nicht. Und das Gleiche möchte ich, dass du auf die Tiger anwendest, weil du nicht wissen kannst, ob die sich ihrer selbst bewusst sind oder nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die ganzen Leute, die sich politisch in der AfD engagieren, sich ihrer selbst bewusst sind.
Und die sollen dann auch nicht existieren, wenn keine anderen Menschen da sind.
Ja.
Ja, weil sonst
können wir uns, glaube ich, alle einigen. Und wenn die nur noch übrig sind, dann sind die Tiger nicht mehr lange da.
Nee, das... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, bitte sagt nicht weiter, worüber wir heute gesprochen haben. Sagt es einfach nicht weiter. Behaltet es für euch. Und wir müssen sagen, in 2 Wochen werdet ihr uns kurz hören. Da werden wir einen kleinen Sommergruß für euch parat haben, aber keine richtige Folge. Ich sage es nochmal, übernächste Woche wird keine richtige normale Folge erscheinen. Ihr werdet lediglich einen kleinen Gruß von uns aus Bennys Sommerurlaub sozusagen bekommen.
Ein Gruß aus der Küche.
Ein Gruß aus der Küche, ich aus meiner Küche und Bennys Sommerurlaub. Und dann dauert es nochmal 2 Wochen und dann kommt erst die Folge 132. habt bis dahin eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Macht keinen Scheiß.
Drückt keine Knöpfe.
Drückt keine Knöpfe, ohne euch vorher wirklich tiefe Gedanken darüber gemacht
zu haben. Außer wenn ihr keinen Knopf drückt, explodiert alles. Dann drückt bitte den besseren.
Wie bei Desmond. Ja. Der musste viele Knöpfe drücken, damit nichts explodiert.
Das ist, ja, richtig.
Aber jetzt werden wir schon wieder nerdy. Danke, Benny, für diese besondere Folge. Ich muss pinkeln wie ein Lulu. Und kann nur noch sagen, liebe Grüße und Grüßenden nach draußen. Möchtest du auch noch was sagen?
Gehabt euch wohl.
Oh.